Hallo, liebe Podcast-Freunde und Podcast-Fans und Videospiel-Fans und Leute, die Videospiele spielen und Leute, die gerne Podcasts hören. Wir sind wieder mit einem neuen Gamondocast am Start. Diesmal mit Jan und Lukas. Hallo Jan, hallo Lukas.
Hi.
Hallo.
Wunderbar, das klappt ja wie am Schnürchen. Wir haben heute auch wahnsinnig viel zu besprechen, tatsächlich, denn es waren ein paar State of Plays, Xbox Showcase, aber der Reihe nach, wie geht's euch? Was habt ihr zuletzt gezockt oder irgendwas Spannendes gemacht? Jan?
Ja, was wohl, aber ich fange mit den anderen Sachen an. gespielt habe ich, fangen wir erstmal kurz an mit The Solitaire Conspiracy. Es ist ein Solitärspiel, gemischt mit Spionagekram.
Also Solitär und Conspiracy, also Verschwörungstheorie.
Ja, genau. Genau, genau. Ja, es ist irgendwie eine halt selbstironische Story, dass du irgendwie die Kontrolle über diverse Agenten hast, die für eine Organisation gegen eine andere Organisation arbeiten, beziehungsweise gegen einen Schurken, der tatsächlich Solitär heißt. Und die managst du, indem du Solitär spielst.
Ja gut, der Titel des Spiels verspricht genau das, was drin ist. Das ist mal gut.
Ja, ja. Was direkt auffällt, für ein Solitärspiel hat es, trotz dass es mehr so ein, ich glaube, mehr so ein Nebenprojekt war von Mike Pittel, der hat ja so Sachen gemacht wie John Wick Hex hat er zuletzt gemacht. Er hatte diese, wie hieß nochmal diese Adventures? Habe ich jetzt leider vergessen, wie die Adventures hießen. Und er hatte Thomas is Alone gemacht, was ein sehr gutes Spiel ist. Und ja, er hatte jetzt dann halt quasi so ein, ein Solitärspiel gemacht. Relativ Standard, was das Besondere ist, du, wie nennt man das nochmal, die Bildkarten, also, Bube, Dame, König. Die haben je nachdem, mit welchen Unterorganisationen beziehungsweise mit welchen Spionenteams du spielst, haben die spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel bei einer Organisation ist die Fähigkeit, dass du automatisch die nächste Karte von einem Stapel halt auf den richtigen Stapel bekommst, halt auf den Ablagestapel. Die anderen mischen halt die diversen Stapel, von denen du abziehst, durch. Solche Sachen. Nichts allzu Innovatives, aber ganz nett, auch wenn, beziehungsweise was heißt auch wenn, es macht die Sache halt ein bisschen spezieller, puzzeliger, sag ich mal. Man muss schon quasi vorab über die Taktik nachdenken, die man machen will, die man durchführen will. Ja, das andere, was dann noch bei den Production Values ist, es hat Cutscenes und es hat Realvideo-Cutscenes mit so quasi mehr oder weniger ein paar Leuten, die sich wohl zusammengefunden haben, ein paar Sachen über Webcam aufzunehmen. Du hast, den kennt ihr vielleicht, Greg Miller, ist so mehr oder weniger der Protagonist. Ja. Alana Pierce ist noch dabei. Und noch andere Leute, die ich jetzt auch nicht kenne. Und da sind halt so ein bisschen, ich sag mal, kleine Story-Cutscenes hin und wieder mal dazwischen. Aber halt auch das so ein bisschen in dem Wissen, dass es, ich sag mal, wie gesagt, es nimmt sich jetzt nicht zu ernst und es nimmt jetzt auch nicht zu viel von dem regulären Spiel, sag ich mal.
Ja.
Und ja, ist nett. Ich mag Kartenspiele, ich mag selbst Solitär-Kartenspiele. Es ist nicht mein Lieblings-Solitär-Kartenspiel. Aber ist okay. Ist okay.
Ich finde ja so normale Gesellschaftsspiel oder so Arten mit kleinen Kniffen immer sehr geil, muss ich sagen.
Ja, was ich immer noch spielen muss, ich weiß gar nicht, ob ich das gekauft hatte oder nicht, ist Gloomhaven, falls ihr das was sagt.
Nee.
Nee.
Das ist so ein extrem teures Tabletop-Premium-Rollenspiel. Das hatte ich tatsächlich mal jemandem zum Geburtstag geschenkt. Also, das ist irgendwie ein Riesending und da ist es nicht unpraktisch, eine Videospielvariante davon zu haben. Insbesondere, weil es halt ein sehr komplexes Ding ist und du kannst das wohl auch als Brettspiel alleine spielen, aber
Boah.
macht vielleicht mehr Sinn, das auf ein Dings zu machen. Egal, das habe ich nicht gespielt. Was ich sonst noch gespielt habe vor dem anderen Ding, was recht ähnlich zu dem anderen Ding ist und was ich noch in Zukunft mehr spielen muss, von daher werde ich da sicherlich nochmal in einer zukünftigen Folge darauf zurückkommen, ist Tunic.
Ach, Tunic, ja.
Was ein wirklich, wirklich gutes Spiel ist.
Ja, das sah auch wahnsinnig interessant aus, also.
Also ich glaube, ich hatte glaube ich schon mal in der Vergangenheit davon erzählt, weil es kamen auch diverse Demos raus. Ich hatte es schon auf diversen E3s gespielt. Es ist schon seit Ewigkeiten in Entwicklung. Und ja, jetzt ist es endlich raus und es ist sehr, sehr gut. Es ist, ja, du spielst einen Fuchs in einer, wie heißt das auf Deutsch, Tunika?
Das klingt nach Punika.
Robe? Kann man nicht aber Robe? Oder ist es nicht eine Robe oder sowas?
Ja, es ist eine Robe. Es ist das, was Link trägt. Das ist sogar grün. Also das, was Link in den meisten Spielen trägt.
Ja, das ist sehr Zelda, Link ist inspiriert.
Ja, es ist extrem Zelda inspiriert. Es ist ein bisschen wie ein chilligeres Dark Souls. Also es hat ein bisschen, ich meine, das hat so eine Mischung aus Kämpfen fühlt sich so ein bisschen wie eine Mischung aus den 2D-Zeldas, beziehungsweise ein bisschen den 3D-Zeldas und Dark Souls an. Und wo ein sehr starker Einfluss ist, was ich auch sehr gut finde, weil ich das Spiel damals mehr sehr mochte, ist FES. Hat sie das gespielt?
Fest kenne
Ein
ich, aber ich habe ich
bisschen.
natürlich nicht gespielt.
Auf der
Was
Vita
heißt
sogar hat da was.
Natürlich? Ja, das kam jetzt falsch rüber. Nicht natürlich, sondern ich habe es selbstverständlich nicht gespielt. Ach nee, das macht es genauso schlimm. Ich meine, ich habe es probiert. sorry, ich bin heute irgendwie über die Sprache gestolpert. Ich habe es nicht gespielt.
Okay. Ja, was es halt so sehr FES-artig macht, du startest halt das Spiel und du bekommst nichts unbedingt erklärt. Und die Sache ist tatsächlich, einer der Haupt-Collectibles, die du aufsammelst, ist die Spielanleitung, die quasi so eine sehr klassische SNES- bzw. Gameboy-artige Spielanleitung ist, das in Anführungsstrichen Problem ist, sowohl die Anleitung als auch die meisten Spielmenüs sind überwiegend in einer Fantasiesprache. Das heißt, überwiegend verstehst du nicht richtig, was das Spiel dir sagt. Und du musst halt quasi so ein bisschen, ich meine, offensichtlich nimmst du halt viel auf anhand von Kontext. Und so. Und ja, so lernst du halt quasi nach und nach die Spielmechaniken kennen. Und es ist auch eine fantastisch gemachte Anleitung. Sie sieht sehr gut aus und wie gesagt, ist so eine sehr klassische Anleitung. Und halt interessanterweise, was dann zusätzlich zu den Puzzlen kommt, manchmal sind da Sachen mit Kugelschreiber draufgeschrieben. Von irgendeiner Person. So ein bisschen, als wenn man quasi ein gebrauchtes Super NES-Spiel geholt hat oder so.
Oder ein altes Schulbuch.
Oder ein altes Schulbuch. Genau. Und ja, das sind dann so zusätzliche Hinweise zu diversen Puzzeln und Mechaniken des Spiels. Und ein großer Teil des Spiels ist halt quasi nach und nach herauszufinden, wie das Spiel funktioniert. Und das erinnert mich halt so ein bisschen an Fest, weil bei Fest gab es halt auch Puzzles, da gab es halt auch tatsächlich eine Fantasiesprache, wo es quasi ein komplettes Alphabet gab, was man dekodieren konnte, beziehungsweise musste, um das richtige Ende zu sehen und solche Sachen. Und das ist sehr cool und das erinnert so ein bisschen an Dark Souls und dem anderen Spiel, wo wir gleich drüber reden. Aber im Gegensatz zu den Spielen, bei denen, also bei der From Software, bei den Soulsborne-Spielen, bin ich kein großer Fan davon, wie diese Spiele oft darauf beruhen, irgendwie so von wegen, guck in einem Wiki nach oder das findet die Community irgendwie raus, wie gewisse Sachen funktionieren oder wie gewisse Sachen sind. Aber bei Tunic ist das einfach viel besser, weil es ist halt irgendwie selber designt wie ein Puzzle. Quasi herauszufinden, wie das Spiel funktioniert. Und es ist gefühlt dann weniger abhängig davon, dass irgendwie Leute das zufällig oder absichtlich herausfinden. Es ist halt mehr ein echter Part des Spiels, beziehungsweise ein sehr intentionaler Part des Spiels. Und entsprechend hat das auch dann das gewisse Pacing, was dann zusammenkommt, wie du halt nach und nach Sachen herausfindest. Wie du zum Beispiel Items einsammelst und du hast keine Ahnung, was diese Items machen. Und dann findest du zum Beispiel heraus, irgendein Item brauchst du, um ein gewisses Attribut aufzuleveln. Und dann findest du in der Anleitung eine Tabelle, wo gewisse anscheinend Mindestwerte für Attribute rausstehen. Und das ist dann auch halt wieder so ein bisschen das Puzzle oder das Rätsel daran herauszufinden, wo das wie eingesetzt wird. Und du hast dann halt sozusagen konstant irgendwie Aha-Effekte. Indem du halt Sachen herausfindest, die eventuell schon die ganze Zeit da waren, aber die du vorher nicht wusstest. Und das ist einfach sehr cool. Und zusätzlich darüber hinaus spielt sich das Spiel sehr cool und sieht sehr, sehr gut aus.
War das nicht auch im Game Pass oder so sogar? Oder irre ich gerade?
Es war jetzt irgendwie quasi so ein Überraschungsrelease im Game Pass, weil, keine Ahnung, es gab mal zwischendurch Gerüchte, dass es im Game Pass kommt und dann war es nicht ganz klar, aber ja, es wurde jetzt quasi so mehr oder weniger in Anführungsstrichen überraschend direkt im Game Pass gelauncht, ohne vorherige Ankündigung. Mhm. Von daher ja, tatsächlich können es dann auch viele Leute in Anführungsstrichen kostenlos spielen oder ohne das zusätzliche cool. Kosten sozusagen.
Nicht schlecht.
Und ich habe tatsächlich nicht annähernd genug Zeit bisher mit dem Spiel verbracht. Ich habe es nur ein bisschen gespielt. Das Problem ist halt, dass es sich ähnlich zu dem anderen Spiel spielt, aber halt von der Steuerung her komplett anders ist und das kriege ich mit meinem Gehirn nicht hin, beide Spiele gleichzeitig zu spielen. Von daher muss ich tatsächlich erstmal das eine Spiel beenden, bevor ich das andere anfangen kann. Aber ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, mehr Stunden rein zu investieren und da werde ich sicherlich nochmal in der Zukunft drauf zurückkommen.
Sehr cool, sehr cool. Lukas, was hast du denn gespielt?
Also, ich habe ein bisschen Horizon weitergespielt, weil ich da noch ein Review schreiben möchte. Habe auch hauptsächlich die Main Story gespielt und bin auch fast durch damit. Habe halt aber leider dann auch viel Nebencontent oder viel Nebenquests erstmal liegen lassen. Ich will das auf jeden Fall, nachdem ich ein anderes Spiel, worüber wir nachher noch reden, durchgespielt habe, dann noch weiterspielen und dann auch die ganzen Nebenquests machen und Sammelkram, weil da habe ich schon Bock drauf. Ich mag die Welt sehr, aber ich wollte einfach die Hauptstory dann mal durchkriegen und nicht mehr so lang, schätze ich jetzt. Also ich habe geguckt, wie viele Missionen es halt noch gibt und ich glaube, es sind noch 2 oder 3 und ja, vielleicht im Laufe der Woche wahrscheinlich, wenn ich nicht zu sehr von diesem anderen Spiel in Beschlag genommen werde, das ich sehr, sehr mag. Aber ja, ich habe Horizon gespielt und finde es weiterhin sehr, sehr gut. Im Vergleich, die Open World ist halt, man merkt halt, dass es eben diese klassische Ubisoft Open World ist, die sie irgendwie etabliert haben, aber halt in sehr, sehr gut. Man merkt aber schon, dass es halt schon sehr überladen ist. Also ich glaube, ich habe es beim ersten Mal auch erzählt, als ich dann das erste Mal so ein bisschen freier war und die Map aufgemacht habe. und den ersten Tall Neck synchronisiert habe, war das schon so, okay, da sind jetzt einfach 70, 80 Icons oder sowas. Das ist dann für mich irgendwie schon sehr überwältigend. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mich erstmal nur auf die Main Story konzentrieren konnte, aber ich habe schon Lust, so nach und nach dann irgendwann die Sachen abzuarbeiten. Auch wenn es sich dumm anhört, das jetzt Arbeit zu nennen, aber halt irgendwie nach und nach die Sachen anzuschauen und
Ja,
zu
ja.
gucken, was es da gibt. Ich mag das Gameplay immer noch sehr und die Story ist sehr, sehr cool. Ich finde es sehr spannend, in welche Richtung sie gehen. Weiß jetzt nicht, wie weit du gekommen bist, Marco.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo ich jetzt gerade stecke. Allerdings, ich bin sehr viel am Sidetracken, weil die, ich finde ja die Nebenmissionen, die man macht, die sind so schön erzählt halt. Also das sind nicht einfach, keine Ahnung, hol mir fünf Wildschweine oder sowas, sondern das ist halt immer eine Erzählung von, also mit Zwischensequenzen. Also jede Sidequest hat mindestens eine Zwischensequenz. Da haben die richtig, richtig viel Mühe reingesetzt. Aber da du ja wahrscheinlich weiter bist, was mir aufgefallen ist, am Anfang trifft man ja Entscheidungen, sowas wie, hey, du bist jetzt, machst jetzt eine nette Antwort, eine nicht so nette Antwort oder eine liebevolle Antwort. Kam ja nachher gar nicht mehr. Kommt das noch oder ist das irgendwie, hat sich das so aufgehoben?
Das ist halt manchmal bei bestimmten Gesprächen, aber so oft, also oft kam es für mich auch nicht vor, oder meiner Meinung nach. Ich habe aber halt kaum Nebenmissionen gemacht und in der Hauptstory kam es jetzt auch nicht wirklich oft vor. Ich erinnere mich, am Anfang war es öfter.
Ja, am Anfang kam es sehr häufig, ja, aber danach hatte ich es überhaupt nicht mehr.
Ja. Nee, ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt jetzt tatsächlich. Ja, irgendwie seltsam, aber es hat sowieso ja im Endeffekt auch keine wirklichen Konsequenzen. Es ist ja eher so, was antwortet man halt als bisschen Roleplaying-Aspekt so.
Ja, ich habe vielleicht gedacht, dass das vielleicht, weil das ja am Anfang kam, dass das vielleicht so ein bisschen Auswirkungen auf deine Gesinnung oder auf irgendwelche Werte bei dir hat, dass das so ein bisschen ja, eingestellt hat. Aber ich habe keine Ahnung, egal. Ich vermisse es jetzt auch nicht.
Nee, also ich muss nur sagen, nach einer Zeit kann Aloy sehr nervend sein. Also ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Also jetzt mal fernab, wie sie charakterlich in Cutscenes oder so ist oder wie sie mit Leuten redet. Sie ist ja sehr überheblich, finde ich, und auch irgendwie so ein bisschen besserwisserisch. Und
Ja.
das geht auf Dauer, nervt es mich schon ein bisschen, weil ich eigentlich den Charakter sehr mag und auch, ich glaube, Ashley Birch synchronisiert sie, die finde ich auch super, aber der Charakter an sich, boah, der ist teilweise schon sehr anstrengend geschrieben, weil
Weiß
sie
das.
halt immer ein Besserwisserin ist, immer eine Meinung zu allem hat und sich auch gar nicht helfen lässt. Das finde ich halt auch richtig anstrengend.
Ich weiß vollkommen, was du meinst. Das ist mir auch aufgefallen. Die ist tatsächlich
Ja.
deutlich überheblicher als jetzt im ersten Teil. Ich meine, sie weiß es auch besser. Ich meine, so ist es nicht. Aber
Ja.
das muss man nicht so raushängen lassen. Obwohl ich an einigen Stellen manchmal ziemlich lachen musste, wenn die irgendwie so einen flapsigen Spruch wieder rauslässt. Aber ja, ist so ein bisschen, ja. Der Charakter ist so ein bisschen angeknackst, sag ich mal.
Ja,
Aber
vermutlich auch aufgrund der Geschehnisse in Teil 1, aber es ist halt auch, ich weiß nicht, das ist auf Dauer, ich kann das nur so in kleineren Dosen irgendwie zunehmen, weil ich weiß nicht, irgendwie stört es mich nach einer Zeit.
ja gut, bei den Nebenmissionen hatte ich das jetzt tatsächlich gar nicht so viel, weil da geht es ja eher da um die anderen Figuren. Ich meine, klar, da lässt sie auch mal hier und da ihr Wissen raushängen, weil sie ja mehr sehen kann als alle anderen. Oder zumindest jetzt die meisten. Aber da waren natürlich auch sehr, sehr schöne Nebenmissionen dabei, muss ich sagen. Also das sind ja auch komplette Bereiche, in denen du nur reinkommst, wenn du eine gewisse Nebenmission machst oder Charaktere, die du kennenlernst. Das ist so cool gemacht manchmal. Also manche Charaktere sind da, ich weiß nicht, zumindest besser geschrieben als Aloy. Aber naja, aber das Hauptsächliche ist tatsächlich so ein bisschen, was mir gefällt, ist natürlich das Setting, das Gameplay und ja, wie man es spielt und wie schön es halt aussieht. Das ist halt tatsächlich ein sehr, sehr schönes Spiel.
Ja, da stimme ich auch zu. Was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, was ich auch noch als kleinen Kritikpunkt habe mittlerweile, nachdem ich auch das andere Spiel, worüber wir noch reden werden, dann gespielt habe, ist dieses doch sehr krasse Handholding. Was allerdings halt nicht optional ist, sondern halt so im Spiel drin ist.
Ja,
Es ist immer so,
darf ich da
wenn
auch.
du halt.
Darf ich
Ja,
da auch,
sag ruhig.
ja, ich wollte auch was kurz sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich denke mir, ich komme halt gerade in, das ist bei diesen Cauldrons hauptsächlich, wo du halt, also zumindest da ist es mir eben aufgefallen, wo du halt Rätsel lösen musst quasi, ne?
Ja,
Da komme
genau.
ich rein und ich gucke mir erstmal so alles an, um zu gucken, ja, was muss ich jetzt hier machen? Und dann gibt die ja schon Hinweise. Ich denke mir so, Mann, das ist ein Rätsel, ich will das selber lösen.
Ja,
Das ist
genau, das
so.
ist das, was mich auch mega stört.
Ich könnte ja da hinten, da ist ja so ein Knopf, da könnte ich ja vielleicht irgendwas machen. Ich denke, halt die Schnauze.
Ja, ich finde es halt nervig, dass das keine Accessibility Option ist, dass man halt sagt, okay, ich möchte es ausstellen und dann
Ja.
redet sie nur, wenn ich es einstelle oder so.
Ja, genau. Das ist tatsächlich, das fühle ich, das fühle ich.
Ja. Oder auch, ich kann zu dieser Kante springen. Ja, ich sehe das. Ich kann ja meinen Fokus aktivieren. Ich sehe ja, dass die gelb leuchtet. Und dann musst du mir das auch nicht 10-mal sagen. Ich kann es auch einfach nicht mehr hören, wenn sie dann sagt, ich könnte hier springen und ich könnte das machen. Und wenn, vor allem, wenn man eine Maschine scannt und die Schwächen dann sieht,
Ja.
sagt sie, bevor die Maschine schon gescannt ist, auch, ah, der Gegner ist schwach gegen Feuer. Ja,
Ja,
ich scanne die Maschine doch. Warte doch einfach ganz kurz. Ich hasse, das macht mich sauer auch ein
ja.
bisschen, muss ich sagen.
Das
Also,
ist, ich fühle das
das,
so. Das
ja.
kann man am Anfang machen, weißt du, so als ich sag mal, in dem ersten Viertel des Spiels, dass man ein
Ja.
bisschen mehr an die Hand genommen wird. Aber danach solltest du es ja wissen. Ich meine, dann vielleicht, dass man es optional ausschalten kann oder so, weil das ist echt,
Ja.
ja, da bin ich bei dir.
Das würde ich auch begrüßen. Aber sonst ist es wirklich ein super Spiel, also das ist zwar schon sehr hartes
Ja,
Nitpicking,
das
aber
stimmt, das
ja.
stimmt, das stimmt. Da kann man nichts sagen, das ist
Jo.
schon toll.
Was hast du denn noch gespielt, Marco, außer Horizon?
Ja, ich habe neben Horizon habe ich tatsächlich mich mehr in dem Fun Racer Bereich aufgehalten. Zum einen, ich meine, ihr habt ja mitgekriegt, jetzt sind ja die neuen Strecken von Mario Kart draußen. Die habe ich natürlich dann ausprobiert, also zumindest die zwei neuen Cups, die es jetzt da gibt. Mit, ich glaube, 8 Strecken waren das jetzt. Die sind ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also ich meine, klar, das sind ja alles alte Strecken, die jetzt einfach nur auf Mario Kart 8 Niveau so gehoben worden sind oder. Naja, von hoben kann man erheben, kann man jetzt nicht unbedingt sprechen. Liegt natürlich daran, dass jetzt aus diesen beiden Cups die meisten sind aus dieses Mario Kart Tour. Kennt ihr, ist ja Mobile-Ableger. Und naja, deswegen sind sie halt auch relativ kurz und ein bisschen schmucklos. Ich meine, es sieht, also hier die Tokio-Strecke sah zum Beispiel ziemlich cool aus. Man hat viel Wiedererkennungswert und so weiter. Aber es sieht tatsächlich so ein bisschen, ja, blasser aus als die anderen Strecken. Also nicht blass im Sinne von den Farben, sondern eher von den Details und dergleichen. Liegt natürlich daran, weil es halt von dem, also das ist einfach ein, ja, fast ein 1:1-Port wahrscheinlich ist. Das ist jetzt kein Wissen, sondern das ist so meine Vermutung, dass sie sich da jetzt nicht so viel Mühe gegeben hat. Dann gibt es natürlich wieder Strecken, die richtig toll sind. Es gibt da halt so eine Ninja-Strecke. Da gibt es so viele Abzweigungen. Das ist, und die ist zwar ein bisschen unübersichtlich, weil man manchmal gar nicht weiß, wo man langfahren muss, aber die ist toll, die Strecke. Die mag ich zum Beispiel. Also es ist so ein bisschen gemischt. Also es sind ein paar gute Strecken dabei und ein paar nicht so gute. Aber ich bin guter Hoffnung, dass die nächsten Strecken besser werden, die jetzt dann halt vielleicht nicht von dem Mobile-Ableger kommen, sondern ja. Es gibt ja zum Beispiel auch da hier eine Strecke, die ist, glaube ich, aus dem NES-Teil, diese Wolkenstrecke. Die haben sie richtig cool gemacht, weil ich meine, die mussten sie offensichtlich komplett neu machen, weil so 2D-Sprites auf dem Boden rumfahren ist, glaube ich, nicht so. Das ist relativ gut geworden. Also mein Fazit ist, ich bin optimistisch, dass es noch besser wird, dass es eine Steigerung kann. Es ist ein solider Einstieg. Mit gemischten Gefühlen bei einigen Strecken. Aber ansonsten schon relativ gut.
Okay.
Der andere Funracer, den ich gespielt habe, war Chocobo GP. Habt ihr davon gehört?
Ja.
Ich habe gehört, dass es zum Vollpreis verkauft wird.
Sollte man nicht machen. Also allen Leuten da draußen sage ich, Finger weg, das ist grobe Scheiße. es ist ja ein Remake von einem ich glaube, PlayStation 1-Titel von so einem Funracer, Chocobo GP. Denkt man, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Er muss einfach nur das Ding mit hübscher Grafik machen. Die haben sich gedacht, ja, machen wir da doch quasi ein Online-Titel zum Vollpreis mit Free-to-Play-Mechaniken und also eigentlich ist das, also das muss ich einfach sagen, es ist eigentlich ein Free-to-Play-Titel. Du kannst Sachen nur quasi Erfahrungspunkte sammeln, wenn du diese Online-Rennen fährst. Also das normale Rennen ist halt immer, das ist halt so das Hauptaugenmerk ist Rennen fahren gegen Computergegner, nicht gegen Computergegner, gegen andere Leute online. Das ist das Einzige, wo du Punkte sammeln kannst. Es gibt dann monatliche Events bzw. Preise, die du gewinnen kannst. Und die hatten das mal so ein bisschen ausgerechnet. Auf irgendeiner Seite hatte ich das gelesen. Du brauchst, glaube ich, über 200.000 Punkte, um Cloud zu kriegen. Das ist ja der aktuelle Charakter, den man dann kriegen kann. Und du kannst allerdings, wenn du ein Rennen gewinnst, maximal 600 Punkte kriegen.
Cool.
Um 200.000 Punkte zu kriegen, dann musst du eine Menge Rennen fahren. Und das innerhalb von einem Monat halt. Es sei
also
denn...
Das heißt, wenn du jetzt Cloud haben willst, der ist dann auch in einem Monat weg. Oder
der ist dann,
weg oder
der
was
ist
auch
dann,
immer.
Der ist dann erstmal weg und danach kommt, glaube ich, Squall, den man dann sicher spielen kann. Jetzt ist allerdings das so, entweder kannst du da zigtausend Stunden reinbrettern oder du gibst Geld aus halt, ne? Also ich glaube, es gibt einen Preispass, finde ich super, dass das auch, kostet glaube ich 7,95 oder sowas, also irgendwas um die 7, 8 Euro. Allerdings kriegst du da natürlich auch nur ein paar Punkte, das heißt, du musst trotzdem noch fahren und ich glaube, du wirst noch, dein Level wird noch hochgesetzt, weil du brauchst auch bestimmt ein Level, um irgendwas. Ey, ihr hört schon, es ist halt wahnsinnig darauf ausgerichtet, diverse Dinge zu erreichen, die man sich erkaufen kann durch Microtransactions. Mhm. Also es war auch schon, ich meine, als ich das Spiel eingeschaltet habe, das ist mir direkt so reingeploppt, also eigentlich beim zweiten Mal war das. Beim ersten Mal hatte ich das erzähle ich gleich. Also als ich das zweite Mal gestartet habe zu Hause, da kommt, wirst du direkt zugemüllt so, hey, hier, willst du jetzt nicht diesen Pass kaufen? Hier, kriegst du hast einen Login-Bonus gekriegt, du kriegst so und so viele Mephil, also diese komische Goldeinheit, Geldeinheit in Dingen. Also die haben mehrere Einheiten, du hast Erfahrungspunkte, du hast Gold. Es ist irre. All der Scheiß, den man in irgendwelchen Mobile-Spielen hat, im Grunde ist das Ding fast nichts anderes als, glaube ich, ein Mobile-Spiel, das zum Vollpreis vertickt wird. Ich habe das Spiel, als ich das bei mir ankam, ich bin dann ja dann am Wochenende zu meiner Familie gefahren, habe die besucht, habe ich die Switch mitgenommen. Da hatte ich natürlich keinen Online-Zugang. Dann habe ich versucht, das Spiel zu spielen. Ja, das. Wenn du natürlich keinen Online-Zugang hast, dann hast du nicht gerade viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Ich wollte eigentlich nur hier eine Figur auswählen, eine Strecke auswählen und fahren. Wie bei Mario Kart halt. Das wollte ich machen. Ne? Das ging nicht. Allerdings konnte man den Story-Modus spielen. Das Ding hat einen Story-Modus. Finde ich ganz nett. Ist auch ganz putzig erzählt. Ist aber totale Scheiße. der Umfang ist auch wahnsinnig klein. Aber es liegt daran, weil man ja die Sachen sich erspielen muss. Ne? Also online. Also wie gesagt, du musst online spielen, damit du die Sachen kriegst. Also du kannst halt, wenn du offline spielst, kannst du nichts freispielen. Ich glaube, im Story-Modus kannst du, wenn du den durchgespielt hast, kriegst du ein paar Figuren dabei. Wahrscheinlich dann auch ein paar Strecken.
Aber hatte ich es dann jetzt auch richtig verstanden? Offline kannst du jetzt auch kein quasi Einzelrennen fahren oder so?
Es gibt noch den Custom-Race-Modus, da kannst du...
Ah, okay.
Ich glaube, wenn du das Spiel einschaltest, kannst du eine Strecke fahren mit nur einem Charakter.
Oh, cool.
Super, ne? Also es ist halt, es ist furchtbar. Es ist also Pfoten weg von diesem Müll. Also ich habe auch jetzt bei anderen Leuten gesehen, die das Spiel gekauft haben. Das ist, Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist absolute. Das ist eigentlich reine Abzocke. Das ist ein Free-to-Play-Titel, der für teures Geld verkauft wird. Es gibt auch eine kostenlose Version tatsächlich von dem Titel, also das Chocobo GP Lite. Soweit ich mitbekommen, ist da der Story-Modus auch drin. Also im Grunde, mich würde nicht wundern, wenn es das komplette Spiel ist, einfach schon, weil das ist.
Ja, aber dann kriegst du dann irgendwas für den Vollpreis?
Ich habe keine Ahnung, was jetzt
Machen
hier unter genau Unterschied.
wir mal eine schnelle Recherche.
Ja.
Chocobo Lite erscheint zur gleichen Zeit wie Chocobo GP und ist eine kostenlose Version von Chocobo GP, mit dem ihr den Singleplayer und den Multiplayer-Modus ausprobieren könnt. Ah, in Chocobo GP Lite könnt ihr den Story-Modus Prolog spielen und sowohl den lokalen als auch den Online-Multiplayer-Modus nutzen, wobei ich eine begrenzte Anzahl von Charakteren zur Verfügung steht, was ja anscheinend auch beim Vollpreisspiel ist.
Ja, das ist super.
Außerdem könnt ihr in Chocobo GP Lite an lokalen Multiplayer-Rennen teilnehmen, die von einem Spieler gehostet werden, der die Vollversion von Chocobo GP besitzt.
Achso, die können keine eigenen Spiele hosten. Könnten wir
Also,
annehmen.
ja, es ist quasi eine Demo und der Online-Multiplayer sozusagen.
Ja.
Das ist schon komisch.
Aber dann hätte, also wenn ihr das spielen wollt, nehmt einfach die Lite-Version. Damit könnt ihr die Online-Rennen spielen. Und wie gesagt, der Story-Modus ist eh Murks. Und was anderes gibt es ja quasi nicht. Also es gibt halt ja, das Customize, wie gesagt, da kann man dann das Spiel dann ja quasi wie eine Art Arcade-Modus, aber da hat man halt noch nichts freigeschaltet. Dafür muss man halt Online-Rennen spielen, damit man Erfahrungspunkte sammelt und die Sachen freispielt. Aber es ist halt, es ist kompletter Murks. Schenkt euch das Ding und lädt euch am besten nicht die Lite-Version, auch nicht mal das runter. Kauft euch einfach Mario Kart. Mario Kart ist das bessere Spiel, da gibt es jetzt neue Strecken für. Ist doch. Selbst die mauen Strecken sind besser als jede einzelne, also einzelne, sag ich schon. Ich habe noch nicht viele verschiedene Strecken gesehen bei ChocoboGP. Also von daher, spart euch das, spart euch das. Das sah im Trailer, sah das so spannend aus. Dachte mir so, hey, mal jetzt. Aber das ist so zugemüllt. Weißt du, ich hasse das auch, wenn du ein Menü hast, wo dir dann so, keine Ahnung, jetzt kauf dir dies und kauf dir was. Jetzt kriegst du hier, da kriegst du noch neue Kristalle, wenn du jetzt dich hier einloggst und. Oh, meine Fresse, nee. Das regt mich auf, das regt mich auf.
Ganz schlimm.
Ja. Etwas, was mich allerdings nicht aufgeregt hat. Ich war nämlich auch noch im Kino, das erzähle ich jetzt auch nur ganz kurz. Ich habe mir den Uncharted-Film angeguckt. Und der ist tatsächlich gut. Muss man sich mal reinziehen.
Oha. Okay.
Ich habe mich so auf ein bisschen mehr Trash eingelassen. Also ich dachte mir so, hey. Jetzt spielt da hier Tom Holland und Tom Holland ist ja richtig gut, ist ein guter Schauspieler, aber Mark Wahlberg, dachte mir, nee. Aber tatsächlich, das ist der erste Film mit Mark Wahlberg, wo der richtig gut drin ist, muss ich sagen. Und der hat mir gefallen.
Ah, ich meine, das ist jetzt ein bisschen unfair zu Mark Wahlberg.
Ja, gut, okay.
Er war okay in The Other Guys. Leute sagen, er war toll in Departed. Ich fand, er war okay in Departed, aber ich finde, Departed ist auch ein
Ja.
wahnsinnig überbewerteter Film. Aber
Ja.
gut, das wäre jetzt ein anderer Podcast, darüber zu reden.
Ja, das ist, ich habe den eher in den
Er ist
späteren Filmen.
manchmal gut, wenn er sich anstrengt und meistens eher besser, wenn er in Comedy spielt.
Ja, also hier hat der tatsächlich super funktioniert, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, weil das ist ja Uncharted und er spielt ja hier den Sully. Der sieht ja nicht aus wie Sully. Da ist er eigentlich viel zu jung für und Tom Holland wirkt da auch irgendwie viel zu jung für Nathan Drake. Allerdings spielt das ja an den Anfang. Das haben die relativ gut ausgewählt, finde ich tatsächlich, dass sie nicht einfach sagen, hey, wir nehmen jetzt irgendwie ja, einen der vielen Uncharted-Spielteile und spielen das nach, sondern die haben einfach die Vorgeschichte gemacht. Haben natürlich Elemente übernommen. Also da sind, habt ihr ja im Trailer gesehen, das aus dem Flugzeug Dingen, das kennen wir ja irgendwie, glaub ich, aus Uncharted 3.
Ja, aber die Vorgeschichte gab es doch auch schon es gab ja zwei verschiedene Vorgeschichten in Uncharted. Es gab ja einmal die Vorgeschichte gab es ja einen Prolog in Uncharted 3 und dann gab es ja nochmal einen anderen Prolog in
Ja.
Uncharted 4.
Das ist hier nochmal anders. Wir lernen hier auch nochmal den Bruder kennen. Ja, es werden auch Dinge daraus entnommen. Allerdings ist das jetzt eher die Vorgeschichte, wie Sully und Nathan die ersten Dinge zusammen gemacht haben. Also es ist nicht die Vorgeschichte jetzt von Nathan Drake, obwohl die auch drin vorkommt, weil wir den auch nochmal als Jungen sehen, als Kind mit seinem Bruder. Aber es spielt halt da, wo Nathan Drake quasi anfängt, Abenteurer zu werden. Und wie er am Anfang dann noch eher so ein Trickbetrüger ist. Obwohl Trickbetrüger kann man nicht sagen. Ein Dieb. Ja, Dieb passt sowieso, weil er ja eh ein Dieb ist. Egal. Tatsächlich muss ich sagen, guter Film, richtig guter Film, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich würde sogar zu sehr gut tendieren, tatsächlich, weil das mal wieder so ein richtig cooler Abenteuerfilm ist. Also ich weiß nicht, der letzte Abenteuerfilm, den ich gesehen habe, war Jungle Cruise mit The Rock und der war ja furchtbar. Also nicht The Rock, sondern der Film. Und ja, da hatte ich mir eigentlich gedacht, das würde so ein Film werden, hier so Schnitzeljagd. Irgendwie was, aber da war das ja eher nur so eine Dampfschiffreise auf dem Amazonas. Und bei Uncharted habe ich eher gedacht, oh ja, das wird jetzt so ein Actionfest wie die Spiele. Aber das war dann wieder eher so, wie ich mir das Jungle Cruise erhofft habe. So eine richtige Schnitzeljagd, ich meine, es ist ja in den Spielen auch so, aber da liegt der Fokus ja mehr auf die Action. Und hier haben wir so einen richtig guten Misch aus hier Indiana Jones und keine Ahnung, was gab es da noch? Das Vermächtnis der Tempelritter oder sowas halt. In richtig gut. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es ist nicht nur, dass es unterhaltsam war, sondern auch tatsächlich interessant. Auch wenn einige Dinge da wahnsinnige Logiklücken haben. Aber das ist ja meistens so bei so Sachen, die historisch korrekt, so tun, als wären sie historisch korrekt.
Ja.
Kann ich tatsächlich empfehlen. Das ist eine gute Videospielverfilmung, eine sehr gute sogar. Ja, mehr möchte ich dazu dann auch nicht erzählen. Kommen wir dann stattdessen mal zu den eigentlichen Themen, die wir gedacht haben. Sony hat ja tatsächlich sogar zwei State of Plays inzwischen gehabt. Die haben auch, die letzte war halt die über Hogwarts Legacy. Darüber werden wir jetzt erstmal nicht sprechen. Aber die hatten davor noch eine State of Play mit verschiedenen Titeln, die dieses Jahr noch erscheinen, mit ein bisschen mehr Fokus auf japanische Spiele. Und danach sprechen wir dann noch über der Xbox Showcase Indie, wie auch immer das heißen mag. Habt ihr das State of
Und
Play
ich
gesehen?
schätze, das eine Spiel.
Ach so, das eine
Ja,
Spiel
das
von
sollten wir
Lukas
auch noch
noch. Dieses
besprechen.
eine kleine. Der unbedeutende Spiel, das hier. Ja.
aber ich meine, wenn du es jetzt schon so angekündigt hast, dann lass erstmal über Dingens reden. Über
State of Play. Genau, machen wir die State of Play,
PlayStation, über Xbox.
dann genau, machen wir das so, machen wir so. Wird wahrscheinlich eh nicht lange dauern. Also das State of Play hatte 21 Minuten und 42 Sekunden gedauert. Als ich das gestartet habe, dachte ich mir, hey, das ist ja gar nicht so viel Zeit, da zeigen die bestimmt nur zwei, drei Titel, aber es war dann doch relativ viel. Die hatten angefangen mit Exo Primal, wo ich erstmal dachte, hey, das sieht nach einem Spiel für mich aus. Und irgendjemand hat das, glaube ich, bei uns in den Chat geschrieben. Wer war das nochmal? War das der Sebastian oder war das der Jan?
Ich meine, für eine Sekunde sah es so aus, als wäre es irgendwie ein Dino Crisis Ding, insbesondere weil
Ja.
sie haben auch sehr taktisch eine rothaarige Dame in einer der anfänglichen Cutscenes
Ja, aber
eingefügt.
sowas von. Also das ist da. Damit haben sie super viele Leute dran gekriegt. Und waren dann schwarze Löcher, aus denen super viele Dinos. Also es ist die Masse an Dinos, die da rumgelaufen sind oder runtergefallen sind. Das war einfach unglaublich. Man hat auch noch einen T-Rex gesehen. Das sah sehr, sehr spaßig aus, bis es dann aufs Gameplay ging. Denn das Ganze ist quasi ein Multiplayer Actionspiel, wo man als Team, kooperatives Actionspiel, ich gehe mal davon aus, dass es auch ein bisschen Games as a Service sein wird, was halt ja mehrere Figuren in Exoskeletten. Heißen die Exoskeletten? Ja, Exoskeletten sind die außerhalb, ne? Ja. Wie heißen nochmal die inneren? Egal.
Endoskelette.
Endoskelette, genau. Und
das ist das, was gerade bei dir in dir schlummert. In dir ist ein Skelett.
Ein Endoskelett.
Gruselig.
Ja, Wahnsinn. Das ist, ja, hoffen wir mal, dass es nicht rauskommt. Es sah am Anfang sehr, sehr spaßig aus, das Exoprimal, aber als dann nach Multiplayer ging, hatte ich total die Lust daran verloren. Ich glaube, es ging vielen
wahrscheinlich. Aber es sah aber auch unabhängig vom Multiplayer nicht sehr gut aus. Es sah ein bisschen aus wie ein technisch besseres, aber schmuckloseres, wie heißt es, EDF.
Earth Defense Force, ja, ja. Da muss ich tatsächlich auch denken. Aber das sieht halt nach einem Spiel für mich aus. Also wenn man da rumläuft und das ist halt sehr, sehr trashig, sagen wir es einfach so. Weil, also technisch nicht so beeindruckend, aber halt, für mich sah das nach Spaß aus am Anfang. Einfach weil es albern war. Aber es ist dann halt, ja,
Multiplayer. Mich hat es dann auch tatsächlich an, ich musste jetzt googeln, Second Extinction erinnert. Ein anderer jetzt schon vergessener Multiplayer-Shooter-Titel mit Dinosauriern, der 2020 rauskam für Xbox und PC und auch nicht sehr gut war, trotz dass Dinosaurier drin sind. Ich weiß nicht, irgendwie ist es seltsam, man sollte meinen, Videospiele kriegen Dinosaurier im Durchschnitt besser hin oder sollten besser hinbekommen.
Ja, ist auf jeden Fall, ja, mal gucken, vielleicht gleich, vielleicht wird's ja, ich meine, die State of Play war ja mit Fokus eigentlich auf Japan, das heißt, dass sowas Verrücktes kommt, vielleicht spricht's in Japan mehr Leute an, wer weiß. Der nächste Titel war Ghostwire Tokyo, brauchen wir nicht viel drüber zu verlieren, die haben einen neuen Trailer gezeigt.
Kommt ja demnächst raus, Ende März.
Ich glaube am 25., oder? Kann sein, dass das jetzt nächste Woche schon rauskommt.
Ja, man weiß, dass Leute es schon spielen. Es gab jetzt auch schon Presse-Previews, sehr eingeschränkt, aber Presse konnte schon drüber reden. Presse hat nicht so tolle Sachen drüber gesagt.
Ja, ich finde, das sieht sehr, sehr spannend aus. Stimmt, ein kleiner interessanter Fakt, den ich ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Da stand, dass das ursprünglich tatsächlich als Evil Within 3 geplant war und dass sie dann jetzt ein eigenes Spiel ausgemacht haben. Ich meine, es sieht total anders aus als Evil Within, aber wenn es so ist, naja. Mich spricht es natürlich aufgrund des Settings halt an, das Gameplay sah ein bisschen, keine Ahnung, mal gucken, was die Tests sagen. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, das man direkt kauft, würde ich mal sagen. Strangers of Paradise Final Fantasy Origin hat auch einen neuen Trailer bekommen und eine neue Demo. Wieder eine neue Demo.
Und das ist auch inzwischen raus.
Das ist inzwischen draußen. Ja, stimmt, das ist jetzt erschienen. Ja. Brauchen wir auch nichts zu sagen. Forspoken?
Ja, ich weiß nicht. Hat jemand von euch die neue Demo gespielt? Weil ich habe die erste Demo gespielt und ich fand, das hat sich scheiße gespielt. Ich werde mal irgendwann die andere Demo ausprobieren, weil, keine Ahnung, anscheinend soll das Spiel an sich, von dem, was ich in Tests gehört habe, lustig, trashig sein. Aber ja, ich mochte die erste Demo wirklich gar nicht.
Ja, also ich habe inzwischen tatsächlich ein paar gute Sachen drüber gehört, aber irgendwie spricht mich das nicht an. Ich weiß nicht, ob es das Charakterdesign ist. Also
ich habe die erste Demo gespielt.
Ja.
Fand sie eigentlich ganz gut tatsächlich, muss ich sagen.
Aber du holst ja das Spiel trotzdem nicht.
Wenn es billiger ist. Also nee, ich habe jetzt halt gerade noch Spiele und
ja,
es spielt sich ja sehr ähnlich wie ein Spiel, über das wir nachher reden werden, das auch eher so in dem Genre ist. Deswegen, da kann ich auch nur eine begrenzte Anzahl spielen dann.
Ja, ich weiß gar nicht, warum wir so viel Geheimnis um das eine Spiel machen, aber jetzt sind wir schon so weit drin. Jetzt können wir es auch weiter beibehalten.
Genau, jetzt können wir machen wir ein Geheimnis drauf. Das finde ich toll. Als ob die Leute das nicht schon längst wüssten. Forspoken, hat auch ein neues Gameplay gezeigt. Interessant war hier eher, dass es jetzt verschoben worden ist auf den 22. Oktober, 11. Oktober 2022. Sieht immer noch nett aus. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich bin nicht hyped, aber das ist ein Spiel, das ich spielen würde.
Ja, ich find, das sieht sehr cool aus.
Gundam Evolution?
Ja,
Das.
oh Gott, das war so dämlich. Also ich meine, es gibt ja tonnenweise Gundam-Spiele und die meisten sind nicht sehr gut. Aber jetzt ist das halt so ein Hero-Multiplayer-Shooter,
Ja,
wo man dann quasi Gundam spielt, aber die auch nicht wirklich, also die halt einfach nur dann First-Person-Shooter-Charaktere sind statt Gundams, habe ich
Ja,
das Gefühl.
ich habe da mehrere Sachen. Einmal Third Person und First Person, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Offensichtlich, je nachdem, welchen Gundam du auswählst, hast du unterschiedliche Perspektiven. Oder du kannst hin und her schalten, das kann natürlich auch sein. Aber ja, ich finde, da hat man tatsächlich gemerkt, das ist jetzt an ein spezielles japanisches Publikum gerichtet. Oder nicht mal generell japanisch, sondern die.
Ja, irgendwie nee, ne? Weil es ist halt, keine Ahnung, es ist halt, beziehungsweise ich weiß es nicht, ich kann das japanische Publikum schwer einschätzen, aber
Ja.
von dem, was ich so weiß, was in Japan erfolgreich ist, weiß ich nicht, ob unbedingt Overwatch, aber mit Gundams jetzt so
Ja,
super interessant ist.
hast recht. Generell ist. Ja, ach, ist schwer einzuschätzen. Also, ich sag mal. Ja, aber es sah auch nicht gut aus, muss man auch sagen. Vielleicht ist es ein Überraschungserfolg. Ich weiß gar nicht, wer entwickelt das überhaupt? Habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ja, irrelevant. Wird wahrscheinlich.
Steht auch im PlayStation Blog
Wird
nicht
wahrscheinlich
drin?
Bandai sein, weil Bandai hat ja die Gundam-Lizenz. Da muss es wahrscheinlich Bandai sein. Bandai Namco. Denke ich jetzt einfach mal. Ja, erscheint im Frühling 22, also wird wahrscheinlich jetzt demnächst kommen. Beim nächsten Titel.
Anaheim Electronics, sorry fürs Unterbrechen, heißt das Studio.
Das Entwicklerstudio, der Publisher wird wahrscheinlich trotzdem Bandai sein, denke ich mal, ne?
Ja, das steht hier nicht, aber Entwickler ist auf jeden Fall
Ja, okay.
dieses Studio.
Vorher noch nicht gehört oder so.
Nö.
Ja. Beim nächsten Titel hat sich tatsächlich Konami mal wieder zurückgemeldet. Ganz überraschend irgendwie. Ich hätte nicht gedacht, dass die überhaupt noch irgendwann was rausbringen. Die.
Naja.
Ja. dass sie mal was Gutes rausbringen, tatsächlich. Also, gut, man weiß ja nicht, ob es
Na,
gut ist.
naja,
Die bringen die.
sag erst mal, was kommt
Ja,
raus.
genau. Die Turtles Kawabunga Collection. Mit so ziemlich allen Turtles-Spielen, die es gegeben hat. Von der Arcade, NES. Das sind halt sehr, sehr viele Titel. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 10, 12, 11 oder sowas. Irgendwie um den Dreh. Also die haben halt das Turtles Arcade-Spiel, Turtles in Time für die Arcade, für das Super NES, Super NES, das SNES oder Super Nintendo. Das ist alles große Spiele, also wovon ich höre, weil ich habe ja keins von denen gespielt tatsächlich. Das ist immer gute Spiele. Also von Turtles in Time habe ich
Ich
schon gehört.
meine sehr unterschiedlich. Das erste NES Turtles ist legendär unbeliebt.
Ja, gut, da mögen sicherlich, ich meine, weil es ja eine Sammlung ist von allen Titeln, gehe ich mal
Ja.
davon aus, dass da auch die Schrottspiele dabei sind. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie die Gameboy-Spiele gewesen sind. Da haben sie ja Fall of Foot Clan, Back from the Sewers, obwohl von Back from the Sewers habe ich schon öfters mal gehört. Das muss wahrscheinlich ganz gut gewesen sein. Oder Radical Rescue. Tournament Fighters ist fürs hier Mega Drive und Super Nintendo und die. Ach nee, das waren die beiden, genau. Ah ne, und noch NES. Also es sind drei verschiedene Tournament Fighters. Das ist halt dieses Gegeneinander-Spiel, also dieses klassische Fighting Game, was wahrscheinlich nur in einer einzigen Version wahrscheinlich gut ist, aber es sind halt alle drei Versionen da drin. Warum nicht? Also ich meine, ich finde es eigentlich eine relativ coole
Ja,
Collection.
ich meine, wenn, ja, dann, ich meine, wenn du so eine Collection machst, dann kannst du auch wirklich alle Titel beimachen.
Genau.
Wo ich jetzt mit, naja, war, ist, Konami bringt die ganze Zeit gute Collections raus. Ich meine, wenn du dich dunkel erinnerst, hatten wir in einer der Podcast-Episoden letztes Jahr, hatte ich ja davon geschwärmt, dass ich sehr gerne die ganzen Game Boy Advance-Spiele wieder in der Advance Collection gespielt habe.
Ah, ja.
Von Castlevania.
Ja, gut, okay, stimmt. Hast
Und dann gab es eine
recht, hast
Contra
recht.
Collection mit allen möglichen Spielen. Es
Ach
gab
ja.
eine Arcade Collection, wo, glaube ich, viele Shoot'em-ups bei waren.
Ja, wahrscheinlich auch eine Castlevania Collection.
Ja, es gab noch eine, ja, es gibt quasi die Castlevania Advance Collection, es gibt eine reguläre Castlevania Collection, wo die ganzen quasi Actionspiele bei sind. Und dann gab es noch eine Collection, wo dann nochmal Rondo of Blood und Symphony of the Night bei waren.
Ah. Ja gut, okay. Konami bringt immer noch ganz gute Collections. Also wenn sie die alte Spiele publishen, dann sind sie noch ganz gut. Ja, also es ist ein rundum wahrscheinlich ein gelungenes Paket für Turtles-Fans und für Leute, die die Spiele vielleicht mal nachholen wollen. Weil ich so viel von Turtles in Time höre, würde ich das gerne mal nachholen. Aber ich glaube, dafür werde ich mir jetzt nicht diese Collection holen. Wird sich dafür wahrscheinlich nicht lohnen. Danach wurde Gigabash gezeigt. Das sah mir sehr nach einem, keine Ahnung, Mobile Multiplayer Monster Game aus. Vier Spieler, die Monster spielen. Ich glaube, da gibt es Besseres. Danach wurde JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R gezeigt. Also eine Neuauflage von dem JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, was damals für die PlayStation 3 erschienen ist. Und ja, es ist JoJo. Kennt ihr JoJo?
Oh ja,
Ja,
ich mag JoJo's
natürlich.
Bizarre Adventure.
Ja, ich lese ja gerade den Manga von Anfang an. Bin jetzt gerade in der zweiten Iteration drin.
Ah ja.
Ja, mit Joseph Joestar, das ist irre.
Ja, Joseph Joestar ist mein Favorit. Er ist der Beste, insbesondere im zweiten
Okay.
Story Arc.
Ja, also es ist halt. JoJo ist ja grundsätzlich schon ziemlich durchgeknallt. Das Prügelspiel damals, ich weiß gar nicht, das ist auch außerhalb von Japan erschienen, ne? Ich meine, das wäre auch hierzulande gewesen. Ich meine, ich hab's, aber ich hab's.
Ja, die meisten Sachen erscheinen da außerhalb von Japan, insbesondere jetzt, wo
Ja, jetzt.
durch die letzte Anime-Adaption das Ganze wieder Hype hat.
Ja, ich habe auf jeden Fall die japanische Version von diesen PlayStation 3-Titel. Der neue enthält natürlich auch alle DLC-Charaktere und es kommen sogar noch neue Figuren hinzu. Also in der ursprünglichen Version waren es 32 Figuren, mit den DLCs waren es 41 und jetzt sind es ganze 50 Figuren, die man da spielen kann und gegeneinander antreten kann. Wird sicherlich sehr, sehr witzig. Ich meine, war ein gutes Prügelspiel und kommt im Herbst dieses Jahres noch raus. Ich bin mir sicher, das wird wahrscheinlich sowohl die Prügelspiel-Fans zufriedenstellen, aber vor allen Dingen JoJo-Fans, weil die einfach das, da dürfte wahrscheinlich jeder JoJo-Charakter drin vorkommen, den man gerne hat.
Ja. Es ist, glaube ich, ein bisschen so wie bei den meisten Dragon Ball Spielen. Ich glaube, es gibt dann immer vier oder fünf Varianten von Joseph Joestar
Ja,
und so weiter.
ja. So, Track to Yomi war der nächste Titel. Oldschool, Side-Scrolling, Samurai-Action. Oh, ich hatte gar nicht gesagt, dass die Turtles Collection, die kommt auch noch dieses Jahr raus. Ich glaube, der gab sogar. Warte, nee, ich habe hier keinen Termin genau. Kommt aber auch für alle Plattformen. Das heißt, es war bei der State of Play, aber kommt für alle Plattformen. Jetzt hier bei Track to Yomi auch. Das kommt auch für alle Plattformen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch noch für die Switch kommt, wahrscheinlich nicht, aber sonst für auch für PC und Xbox. Kommt von Devolver Digital und entwickelt von Flying Wild Hog, die man als Entwickler von Shadow Warrior kennt, also den neuen Teilen. Was ist Track to Yomi, so ein Samurai, so ein Side-Scroll, Schwarz-Weiß, ja, Action-Plattformer? Cinematic-Plattformer könnte man sagen.
Ja, es hat ein bisschen den Look von Inside
Ja,
und,
genau.
naja, Limbo dann nicht ganz, weil Limbo ist dann ja doch ein bisschen mehr stilisiert, aber sowas halt quasi
Ja.
3D, aber mit 2D, aber ähnlicher Look, ja.
Sah sehr, sehr schick aus tatsächlich. Soweit ich gesehen habe, wurde das schon früher mal vorgestellt. Ich bin jetzt das erste Mal darüber
Ja,
gestolpert.
das wurde schon ein paar Mal vorgestellt.
Ja, ich
Und es
hab's.
wurde tatsächlich wurde dann auch noch mal ein anderer Trailer bei dem Xbox-Ding gezeigt.
Ja, gut. Ich finde, es hat mich tatsächlich angesprochen. Es ist ein Spiel, das ich im Auge behalte. Kommt dann jetzt noch im Frühling, also wird jetzt wahrscheinlich demnächst schon bald erscheinen, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall cool aus. Oder
Ja, doch.
ging still.
Ja, ich finde es auch ganz nett.
Ja.
Es gab jetzt theoretisch auch schon Demo-Keys, habe ich gesehen, aber nur für den PC hätte man es mal spielen können. Oder beziehungsweise, ja.
Und Returnal bekommt ein Update, ein kostenloses tatsächlich sogar, mit Ascension Update 3.0. Bekommt dann einen Koop-Modus und dann ja, auch neue Waffen, ein neues Story-Abschnitt, aber mit so einem, ich sag mal, Kampfturm oder wie man das nennen mag, ich weiß nicht genau, so Herausforderungen.
Ja, so ein Horde-Mode oder so, oder ein
Ja, so
Weltmodus.
ein, sie nennen es Endlos-Modus, aber
Ja,
ja, es
ja.
gibt ja, ist wahrscheinlich so ähnlich wie ja bei Dingens, bei Devil May Cry gibt es die Türme, ja. Bei ein paar
Genau.
Spielen.
Lukas, ist das was für dich? Du hast ja Returnal gespielt.
Ja, also ich würde es, wenn ich jetzt noch jemand hätte, der es spielt, würde ich es im Koop auf jeden Fall mal reinschauen. Der Endlos-Modus, ja, nee, ehrlich gesagt nicht. Dann möchte ich lieber was spielen, wo es halt Fortschritt gibt und eine Story hat und so. Aber im Koop würde ich auf jeden Fall, würde ich reinschauen, ja, da hätte ich schon mal Lust. Aber ich glaube, ich kenne jetzt keinen, der es nicht schon gespielt hat oder noch spielen will, deswegen ergibt sich das, glaube ich, nicht.
Ja, für mich wäre das die Möglichkeit, mal einzusteigen.
Ah, okay, du hast noch nicht gespielt,
Ich
das
hab's
heißt, du bist noch
auch noch nicht,
gelesen.
gar nicht so spiel, also aber ja, wäre auf jeden Fall mal, ich habe ja tatsächlich mal ein bisschen geliebäugelt mit Returnal, obwohl das jetzt eigentlich kein Spiel für mich ist, aber es ist halt, irgendwie reizt es mich schon so ein bisschen. Aber naja, kommt am 22.3., also übermorgen, kommt das Update dann schon, das ist schon relativ schnell da. Wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hier hört, dann ist es schon da. Wenn ihr das Podcast im Jahr 2053 hört, Returnal, das war so ein Actionspiel. Ja, kommen wir mal wieder runter. Danach wurden nochmal zwei Square Enix-Titel nochmal gezeigt, also nach Forspoken und Strangers of Paradise. Weitere Spiele von Square Enix, die tatsächlich damit dann die State of Play ein bisschen dominiert haben. Das eine war Dio Field Chronicle, ein Taktikrollenspiel mit Echtzeitmechaniken. Was ich ein bisschen schwierig finde, in so ein Taktik, also wenn ich ein Taktikrollen spielen möchte, spiele, dann möchte ich Zeit haben zum Nachdenken.
Was war, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, was sind denn die Echtzeitelemente?
Oh, du hast nur eine gewisse Zeit zum Reagieren, wenn der Gegner quasi einen Zug macht. Also die haben es jetzt da in dem Trailer ein bisschen gezeigt, wie es halt aussieht. Ja, wirklich, wirklich. Vorstellen kann ich mir jetzt nicht, wie es
Ich meine,
ist.
du kannst die Spielgeschwindigkeit einstellen, sehe ich durch die Screenshots.
Ja, ist nicht das gleiche, wie wenn es einfach nur rundenbasiert ist. Weil, ich weiß nicht, zu einem Taktik-Rollenspiel gehört eigentlich unendlich viel Zeit, wie ich finde. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich
Ich
meine, es gibt ja
schätze.
auch die klassischen Echtzeitstrategiespiele, die eher so im Basenbau gehen und so weiter. Aber das ist ja ein ganz anderes Genre. Aber vielleicht füllt sich da ja so ein bisschen
Meine
was.
Meinung ist, wie bei den ganzen japanischen Taktikrollenspielen, die jetzt speziell ein europäisches Fantasy-Setting haben, wie dieses Spiel, ist Dio Field Chronicles voller dummer Namen, inklusive dem Titel.
Ja, gut, okay, das ist, ja gut, das ist aber normal. Dafür sah es aber
Ja,
tatsächlich.
aber keine Ahnung, musste ich wieder lachen, weil ich kann es mir ja nicht
Ja.
mal, ich konnte es mir ja nicht mal merken, aber keine Ahnung, es ist dann mal wieder der Krieg zwischen der Nation von Schnitzelhusten gegen
Ja, ja, gut, das war es jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst. Mich hat das tatsächlich dieses Setting an, hier Trails of Cold Steel erinnert, weil das ja auch so dieses deutsche Zentrum, also was ist ja Europa halt offensichtlich irgendwie so nachempfunden, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber ja, es sieht dafür ziemlich schick aus, finde ich. Also optisch ist es jetzt nicht irgendwie abschreckend. Und ich meine, ich hätte das Spiel auch schon mal vorher irgendwo gesehen. Aber es kann auch sein, dass ich mir das nur eingebildet habe, weil viele Spiele so aussehen.
Ich meine, ja, es ist jetzt tatsächlich so Taktik-Rollenspiele, die sind tatsächlich sehr verwöhnt im Moment. Ich meine, dieses Triangle-Strategy-Spiel, Strategy kam ja jetzt auch raus.
Ja, das muss ich auch noch spielen. Also was ich spiele, ich muss ich auch noch zulegen. Das war eh ein Spiel, was ich schon auf dem Schirm hatte. Und jetzt hat die Sarah hatte sich das zugelegt und die ist die ganze Zeit davon am Schwärmen, wie toll das Spiel doch ist. Und ich sitze da, ah, ich wollte es ja eigentlich auch holen und ich habe mir das dann dieses scheiß Schokobo-GP gekauft. Ey, hätte ich mal lieber das Triangle Strategy gekauft. Egal. Danach haben sie Valkyrie Elysium gezeigt, ein Spin-off der Valkyrie Profile-Reihe. Diesmal ist es allerdings ein ja, Hack'n'Slay ja, RPG, also mehr so actionorientiert. Auch von Square Enix und man kämpft natürlich, wie es der Name vermuten lässt, mit einer Valkyrie durch eine Fantasy-Welt. Sieht sehr, sehr anime-mäßig aus, ist
Es sieht sehr wie ein PlayStation 3-Spiel aus.
tatsächlich sieht es sehr, sehr
Nicht
altbacken aus.
nur technisch halt irgendwie so mittelmäßig, aber
Ja.
irgendwie auch so vom Design her erinnert es mich sehr an Sachen, die für PlayStation 3 im Speziellen rausgekommen sind.
Ja, es ist auch die Animation, weil das so ein bisschen ja, steif wirkte und ich weiß, was du meinst. Habe ich auch viel im Internet gelesen, dass Leute davon so ein bisschen schockiert sind. Viele haben sogar gesagt, ey, das ist ja ein PlayStation 1-Titel. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ja, es ist ich meine, vielleicht wird es ein gutes Spiel. Vielleicht haben die sich dabei irgendwas gedacht. Ich meine, wird ja einen Grund haben, warum die jetzt das jetzt überhaupt entwickeln, anstatt jetzt einen neuen Valkyria Profile-Titel dann sowas zu machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber das war's dann auch. Das war der letzte Titel, den ich gezeigt habe. Das war das Last Big Thing quasi. War eine gute State of Play. Allerdings fehlte so ein bisschen das ganz große Ding. Aber es ist genau das, was sie angekündigt haben. Eine State of Play mit ja, ein paar Spielen mit mehr den Japano-Fokus. Ja.
Ja, sehe ich ähnlich.
Kann man sich geben. Ja. Dann haben wir jetzt alle Sprüche. Dadurch, dann übergebe ich das Wort jetzt mal an den Jan für die Xbox-Präsentation, den Xbox Showcase, den Indie-Showcase. Was wurde denn da alles gezeigt? Ich habe mir ja auch hier insbesondere die Videos angeguckt, die du dann noch gezeigt hast von den Spielen, die
Na,
dich
ja.
begeistert haben. Dann erzähl doch mal.
Ja, ich meine, das war mal wieder so ein Twitch-Ding. Das war ein ewig langer Stream, den ich zum Glück verpasst hatte, weil sonst, ja, der war irgendwie 3 Stunden oder so. Es waren halt sehr viel, da waren halt sehr viele Sachen dazwischen. Aber es wurden halt diverse neue Sachen angekündigt. Ich gehe mal hier so den Artikel durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das chronologisch richtig ist. Beziehungsweise ich scroll mal hier runter. Hier ist das auch alphabetisch. Dann gehe ich es mal alphabetisch durch. Obwohl, das kann ich zusammenfassen. Ein Spiel, was gezeigt wurde, ist Beacon Pines. Das wurde gezeigt im Zusammenhang damit, dass jetzt diverse Fellow Traveler-Spiele sowohl auf Xbox kommen als auch in Game Pass, dann für PC und Xbox. Paradise Killer ist dann direkt an dem Tag rausgekommen. Das ist. Habe ich einiges Interessantes gehört. Das ist so ein Adventure-Spiel, so eine Art Krimi-Adventure-Spiel, aber mit einem sehr, sehr exzentrischen Setting. Muss
Okay.
ich mir noch ansehen. Beacon Pines, wovon ich gerade geredet habe, ist sie nennen es ein niedliches Horrorspiel. Es ist auch irgendwie mit putzigen Tiercharakteren, hat so ein bisschen einen 2D-Look, so einen handgemalten 2D-Look. Sah okay aus. Weiß ich nicht, müsste ich mehr von sehen, müsste ich richtiges Gameplay von sehen. Kraken Academy, das kommt tatsächlich jetzt auch nächste Woche raus, 22. März. Das ist wohl ein sehr storybasiertes RPG, wo man, glaube ich, wo man, glaube ich, mit einer Band unterwegs ist oder ein Part von einer Band ist. Und dann aber auch unter anderem Fantasy-Sachen passieren. Es geht wohl sehr in den Earthbound Undertale-Bereich von dem Art von Stil. Und was ich noch interessant finde, wovon ich schon mal vorher gehört habe, ist Citizen Sleeper, was wohl ein Spiel ist. Es spielt in einer dystopischen Zukunft. Und ich könnte jetzt komplett falsch liegen. Ich hoffe, ich bin es nicht. Ich glaube, man spielt einen Roboter, aber man muss geheim halten, dass man ein Roboter ist.
Okay, das klingt gut.
Und ja, es ist dann wohl tatsächlich so, es ist so eine Art taktische, das Gameplay ist wohl so eine Art taktisches Würfelspiel. Oh, aber es ist halt trotzdem halt sehr storybasiert, nicht unbedingt irgendwie ein Actionspiel oder so. Es könnte durchaus interessant sein. Von dem, was ich höre, muss ich so ein bisschen an, wie heißt es, Disco Elysium denken. So ein bisschen diverse Gameplay-Elemente, die dann sehr auf einen Story-Modus gelegt sind. Und schon von daher finde ich es sehr interessant.
Weißt du, woran ich denken musste?
Sag ruhig.
Von der, also jetzt nur von der Prämisse, jetzt nicht vom Gameplay her, an Octodad. Man ist ja da ein
Okay, ja, es ist glaube ich nicht Octodad.
Nein, nein, natürlich nicht.
Könnten sie auch mal wieder ein neues Spiel rausbringen.
Ja. Ich mochte Octodad. Octodad war ja. Cool.
Ja, auf jeden Fall, die vier Spiele wurden dann quasi gezeigt als so das Fellow Traveler Showcase. Alle kommen dann halt direkt zum Release auf Game Pass. Paradise Killer ist jetzt raus, Kraken Academy kommt nächste Woche. Der Rest kommt wohl irgendwie dieses Jahr oder so. Ja, dann wurde noch mal ein bisschen was von Chinatown Detective Agency gezeigt. Ist auch ein Adventure in sehr klassischem 2D-Look. Mit Cyberpunk-Elementen bin ich auch sehr gespannt drauf. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ach ja, was mich sehr gefreut hat, es gibt ein neues Ace-Team-Prügel-Action-Spiel in einer sehr seltsamen Welt, was sie ja irgendwie schon mehrmals gemacht haben. Diesmal heißt es Clash Artifacts of Chaos und ja, man rennt wiederum als ein seltsamer Monstertyp, der andere seltsame Monstertypen verprügelt.
Das, ja, wie ein Mutant sieht man da aus. Da muss ich sagen, irgendwie sah das sehr eklig aus, aber auf interessante Weise.
Ja, 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 ich meine, das ist sehr der Stil von Ace Team. Wie hieß nochmal das andere Spiel? Hieß das Xenoclash?
Ja.
Ich vergesse heute die ganzen Namen von den alten Spielen, weil so viele neue Spiele kommen.
Ja, das ist. Aber ist das jetzt ein
reines? Ah ja, Xenoclash und Xenoclash 2 und ja, es spielt im selben Universum. Okay, dann macht das Sinn.
Dann macht das natürlich
so Sinn. Kommt alles zusammen.
Ja,
ist auch der Name.
Ist es ein reines Prügelspiel? Also, was mich hier ein bisschen irritiert hat bei dem Trailer. Man war ja auch mal angekettet, also es ist halt schon in 3D, also du kannst dich ja auch offensichtlich frei bewegen.
Ja, ja, es ist quasi, also Xenoclash 1 war quasi ein Third-Person-Prügelspiel, aber es war tatsächlich, man bewegt sich von 3D-Areal zu 3D-Areal. Mhm. Und es war First-Person. Und der zweite Teil war, glaube ich, Third-Person. Und das ist jetzt auch wieder Third-Person.
Ja, obwohl die Kamera...
was wohl ein ganz lustiges Element ist, du kannst wohl vorher mit deinen kommenden Gegnern kannst du wohl irgendwie so ein Glücksspiel, irgend so ein Würfelspiel spielen und je nachdem, wie das Würfelergebnis rauskommt, kriegt der Gewinner halt Buffs, beziehungsweise der Verlierer die Buffs. Was dann halt irgendwie den Kampf beeinflusst und ja, du kannst wohl tatsächlich auch optional, also es ist dann wohl auch so ein bisschen eine Art Risk-Reward-Sache, ob du dieses Spiel gegen den Gegner spielst und dir dann entweder den Kampf schwerer machst oder eventuell sehr viel leichter machst.
Mhm. Ja.
Es ist auf jeden Fall, ja, es ist ästhetisch sehr cool.
Ja, das muss man aber wahrscheinlich mögen, denke ich mal. Also es ist, wie gesagt, ich fand schon Also mich hat es natürlich ästhetisch angesprochen, aber es ist schon ein bisschen eklig, so ein bisschen auch wie die, ich weiß nicht, waren das Härchen, die da so ein bisschen gewackelt haben. Es war schon ein bisschen komisch.
Ja, es ist, ich meine, es ist sehr wie Ace-Team, wie die Ace-Team-Spiele. Ich muss auch noch Dingens weiter spielen, Eternal Cylinder. Aber egal, das dann vielleicht ein anderes Mal. Es wurde kurz ein bisschen was von der Konsolenversion von Crusader Kings 3 gezeigt.
Ach, der
Ich
kommt eine
meine,
Konsolenversion.
technisch, ja, ich meine, technisch gesehen ist das ein Spiel, was auf Konsolen funktionieren würde, weil ich meine, trotz den vielen Menüs und den ganzen, ist das Ganze sehr textbasiert. Keine Ahnung. Ich werde es mal ausprobieren, aber ich schätze, die PC-Version wird die bessere sein. Aber ich schätze, wenn du keinen entsprechenden PC hast, kannst du es auch auf der Xbox spielen. Und ja, halt auch immer so ein Spiel. Ich meine, ich hatte es mal angespielt und hatte es nicht verstanden, aber es kam trotzdem eine interessante Story raus. Weil, keine Ahnung, als ich es das eine Mal gespielt habe, war dann irgendwie bei mir in meinem Königreich, oder ich weiß noch nicht mal, ob es ein Königreich war, ich glaube, es war ein mein Land, mein Landstrich, wer auch immer, ist dann irgendwie ein Serienkiller rumgelaufen und es hat sich herausgestellt, der Serienkiller ist mein Sohn. Ups. Das hat es schwierig gemacht. Aber ja, Crusader Kings, ich schätze für viele Leute ein schwieriges Spiel reinzukommen, aber es ist immer unterhaltsam, die Stories zu hören von Leuten, die in dem Spiel drin sind, weil es kommen immer sehr interessante Stories bei raus. Haben sie dann auch entsprechend so beworben, indem sie gezeigt haben, ich glaube, irgendein Musiker, den ich nicht kenne, T-Pain, hat dann irgendwie gezeigt, dass, weil er seine Frau im Spiel scheiden wollen lassen wollte, scheiden lassen wollte, hat er seine eigene Religion gegründet und hat sich dann mit dem Christentum angelegt, dass, wenn jemand Geschichte aus der Zeit kennt, legt man sich lieber nicht mit an.
Ich finde es schön, dass du hier Scheidung als Kündigung auslegst.
Yeah.
Das ist
Oh je.
ja, ist schön.
Ja, ich denke lieber nicht über die Implikationen davon nach. Und
Ja.
rede lieber über Cursed to Golf, ein 2D-Golf-Roguelike.
Ah ja, habe ich auch gesehen. Ja, sah witzig aus.
Ja, man spielt wohl, ja, man spielt wohl, man muss sich wohl durch die Hölle golfen, um
Ja,
wieder
das
zu leben.
sah sehr morbide aus. Also ist auch sehr, ja, wie sagt man das? Sehr comichaft, aber sehr, sehr simplifiziert halt.
Ja.
Das heißt, man braucht sich keine Sorgen wegen der Gewaltdarstellung machen. Es sieht nicht gerade echt aus.
Ja.
Ja.
Nächstes Spiel war Escape Academy, ein Escape Room Puzzlespiel. Kommt auch für so ziemlich alles raus, also PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Steam, Xbox, Epic Game Store. Sieht aus wie ein Escape Room Puzzle-Spiel. Sind nicht unbedingt meine Sachen. Optischer Style ist ganz gut. Es wird von IM8-Bit gepublished. Die sind doch auch so ein.
Ja, die machen
Die
so
sind doch auch
Physics.
so ähnlich wie Limited Run, oder?
Genau, die machen quasi das. Die sind nur ein bisschen teurer.
Okay.
Ja, die haben manchmal unverschämte Preise tatsächlich. Aber manchmal ist es die einzige Möglichkeit, an eine physische Version ranzukommen. Die machen aber auch ein bisschen mehr. Die machen ein bisschen mehr. Also die haben auch viel hier, die auf Musik, die vertreiben, also auf Schallplatten und viel Merchandise-Zeugs. Da gibt es eine Menge Auswahl.
Ah, okay. Ja, aber dann jetzt auch neuerdings oder vielleicht nicht ganz neuerdings ein Publisher und Escape Academy bringen sie halt raus und es kommt auch digital auf Xbox Game Pass und es kommt auf allen möglichen Sachen raus. Nächstes Spiel ist Flintlock, The Siege of Dawn. Da gab es einen Render-Trailer, der ganz cool war, weil er coole Musik hatte. Ich glaube, es wird ein Actionspiel. Ich habe keine Ahnung. Muss man mehr von gucken.
Ja, ich hatte den Trailer auch gesehen. Ich meine, der Trailer hat mich voll angesprochen. Da ist ja, läuft irgend so eine Frau lang und da ist so ein Hundmonster. Ich glaube, das ist ein Monster, was sich so benimmt wie ein Hund. Und eine Axt. Ah, eigentlich ist alles irgendwie geil, aber das sagt überhaupt nichts über das Gameplay aus.
Ja.
Ja, gibt's da ein. Ach nee,
Von
ist.
daher, von
Ja.
daher, bis da mehr gezeigt wird, das kommen wir vielleicht mal nochmal irgendwann drauf zurück.
Ja, halte ich im Auge, halte ich im Auge. Sah interessant aus.
Ja, Floppy Knights wurde gezeigt. Ist mal wieder sehr etwas für mich. Ist ein kartenbasiertes Strategiespiel. Es hat, glaube ich, so eine Tabletop-Rollenspielästhetik, beziehungsweise mehr halt so eine Rollenspieler-Ästhetik. Halt, es hat wohl quasi diesen Meta-Überplot, dass du mit, dass ein paar Kids irgendwie eine Art D&D oder so spielen. Und entsprechend hat es halt auch einen entsprechenden Cartoon-Style und bin ich definitiv gespannt, weil es sind Karten drin.
Natürlich Kartenspiel
Ist
für.
jetzt sehr abfällig, aber ich meine, es hat entsprechend auch einen Look. Und von daher bin ich definitiv interessiert. Was war? Oh ja, das. Immortality wurde als nächstes angekündigt. Ist vielleicht für manche die größte Ankündigung. Es ist ein neues FMV-Spiel von Sam Barlow.
Ah.
Der hat Her Story rausgebracht. Das war damals ein großes Ding, wo ich nicht ein Riesenfan von war. Von daher bin ich da jetzt auch da nicht so interessiert. Aber zumindest konzeptuell ist es interessant. Es ist wohl irgendwie ein Spiel, wo man die Story von einer fiktionalen Schauspielerin namens Marissa Marcel irgendwie untersucht, indem man quasi durch drei ihrer Filme sich durchscrollt oder irgendwie sowas macht. War jetzt nicht hundertprozentig klar, aber sieht halt wieder so aus wie ein FMV-Spiel im ähnlichen Stil wie halt Her Story und Telling Lies war, glaube ich, das andere Spiel, was er rausgebracht hatte.
Ist übrigens auch im Game Pass Telling Lies, falls es jemand mal kostenlos ausprobieren möchte.
Naja, richtig, richtig, richtig. Ja, und Immortality wird dann natürlich auch zu Game Pass kommen. Was hatten wir dann noch? Ach ja, Lost Idolons. Das wurde ja mal, ich glaube, das wurde zuletzt mal letztes Jahr in irgendeinem PlayStation Showcase gezeigt. Das ist auch wieder ein taktisches rundenbasiertes JRPG quasi.
Wie heißt
Auch
das?
wenn diesmal Lost Idolons.
Idolens?
Ja,
Idolens?
Eidolons.
Idolons? Finde ich gar nicht.
Aber sehr in einem westlichen Stil gehalten.
Ich finde nur Idol Master.
Ich fand grafisch sah es letztes Jahr schon ein bisschen komisch aus und das hatte sich dieses Jahr nicht geändert. Aber könnte vielleicht ganz interessant sein. Es sah ein bisschen so aus, als wären tatsächlich die Kämpfe, also tatsächlich quasi, wenn zwei Einheiten zusammenkommen und gegeneinander kämpfen, dass das irgendwie ein Echtzeitelement hatte, aber da war ich jetzt nicht ganz sicher. Jetzt muss ich tatsächlich, oh Gott, ein Spiel vom Roblox Game Fund. Roblox bin ich auch ein wahnsinniger Fan von. Falls mal jemand dieses sehr gute Video von People Make Games gesehen hatte.
Sagt mir nichts. Aber Roblox ist sowieso was, glaube ich, das ist unsere Generation, damit können wir nichts anfangen.
Ja,
Ja,
wahrscheinlich.
auch wenn halt, ja. Kann ich definitiv empfehlen, dieses Video von People Make Games. Ich dachte immer, Roblox wäre mehr so etwas Harmloses, womit ich nichts anfangen kann. Es ist leider sehr viel problematischer. Und Eltern sollten Kinder nicht irgendwie die Hoffnung geben, dass sie irgendwie tolle Roblox-Entwickler werden.
Inwiefern jetzt meinst du problematisch?
Da müsste ich jetzt tatsächlich einiges aufrollen, aber es ist halt quasi so mehr oder weniger die ganzen Probleme, die die Spieleindustrie allgemein hat, in einem Mikrokosmos von Roblox.
Oh, okay. Wie
Also
heißt das
halt
Video?
extremes Abzocken, komische Schwarzmarktsachen, auch hier so sexuelle Belästigung und so, was dann halt bei Kindern insbesondere toll ist. Und die Leute kümmern sich nicht darum. Und Roblox, ich glaube, also das zweitgrößte Gaming-Unternehmen überhaupt.
What? Man
Roblox
lernt jeden
ist
Tag was Neues.
gigantisch und Mist, wie alle großen Konzerne ein bisschen. Ja, inzwischen hatte ich dann auch Zeit, mal nachzusehen. Es ist wohl so eine Art First-Person-Shooter, der sich tatsächlich aus Roblox entwickelt hat, und anscheinend haben sie jetzt wohl quasi, machen sie jetzt dann wohl quasi eine Standalone-Version davon. Oder so. Shredders ist ein Spiel, was auch schon rausgekommen ist. Ich glaube, das ist irgendwie einen Tag nach dem Ding rausgekommen. Es ist ein Snowboard-Spiel, von daher werde ich es mir definitiv ansehen. Es sah ein bisschen schmucklos in den Trailern immer aus, aber ich mag irgendwie Snowboard-Spiele. Ich mag Extremsport-Spiele. Von daher mal gucken, ob es interessant ist. Es sah jetzt nicht aus wie ein neues SSX, aber vielleicht trotzdem gut. There Is No Light war ein Top-Down-Action-Spiel, Action-RPG-ish. Da wurde Neues von gezeigt.
Pixel-Look.
Sieht ganz interessant aus, aber in gewisser Weise ist es halt eines von vielen Spielen, die halt so ein Top-Down-Action-Spiel im Pixel-Look sind, von daher.
Ja, aber es ist sehr, sehr blutig. Also hast du, ich habe mir den Trailer angeguckt. Das ist,
Ja.
boah, wie viel Blut da spritzt. Also das ist schon, ja, das ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal. Obwohl, da gibt es auch genügend andere Spiele, aber ja, interessant.
Ja, Drag to Yomi hatten wir ja schon vorhin bei PlayStation. Da wurde halt dann auch ein Trailer gezeigt, immer noch kein Release-Datum. Tunic wurde dann halt gesagt, dass es sofort verfügbar an dem Tag war für Game Pass. Void Train ist ein ganz interessant aussehendes Spiel. Das ist wohl so ein kooperatives Multiplayer-Spiel, wo man, wie der Titel schon sagt, mit einem Zug durch irgendwie ein großes Nichts fährt, fliegt, wie auch immer das dann ist, und wohl hin und wieder Sachen entdeckt und eventuell gegen andere Leute kämpft oder gegen andere Dinge.
Ja, es sah verwirrend aus. Hat da
Ja.
die Kameraperspektive mal gewechselt von Third Person auf Ego? Also im Trailer war das ein bisschen.
Nee, von dem, was ich gesehen habe, war es die ganze Zeit
War
Ego-Perspektive.
nur Ego-Perspektive.
Ja.
Ja, es sah auf jeden Fall interessant aus.
Es erinnert mich ein bisschen an dieses kooperative Multiplayer-Spiel, wo man die Luftschiffe steuert. Da hatte ich nie genug Leute davon, um es mal auszuprobieren. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was ich meine.
Nein.
Nee, gar nicht.
Okay. Oder halt ein bisschen wie das Piratenspiel von Xbox. Wie heißt das nochmal?
Thieves,
Sea of
Sea of
Thieves.
Thieves.
Ja. Oder halt ein bisschen wie sowas. Ich schätze, es wird ein Sea of Thieves-like. Mal
Im
schauen.
Nichts.
Im Nichts, ja. Statt auf dem Ho auf der hohen See. Whale Fall wurde gezeigt. Das ist ein JRPG. Es ist sehr ein JRPG. Es ist, glaube ich, nicht. Es kommt, glaube ich, nicht aus Japan. Es wurde, glaube ich, von wem wurde das entwickelt? Steht das hier? Nein. Aber es wird hier beworben als eine Kombination aus S und JRPG und sehr inspiriert von Herr der Ringe und Suikoden.
Ja.
Macht das für euch interessanter? Ich
Ist
fand es nicht interessant, von
Suikoden.
daher weiß ich nicht, wie ich es groß bewerben kann.
Ja, gut.
Also ich habe davon eh nichts gesehen. Ich lasse mir das hier alles von dir erzählen und das, was interessant
Okay.
klingt, picke ich dann raus. Aber
Ja.
Ja, irgendwie hat mich das nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo du ein paar Sachen sagst, dann werde ich mir danach auch ein paar anschauen.
Ja, dann noch das letzte Spiel, was auch eine Art JRPG ist WrestleQuest. Es ist ein JRPG mit Wrestlern, mit echten toten Wrestlern, was ich ganz interessant finde, wie das wohl lizenztechnisch läuft. Also es kommen, also man spielt eventuell Macho Man Randy Savage. Beziehungsweise er kommt definitiv drin vor. Ich weiß nicht, ob man ihn spielt. Es sah so aus, als würde man ihn spielen. Andre the Giant kommt wohl vor und tonnenweise andere Ikonen.
Ja.
Und ja, es ist ein JRPG. Es erinnert mich sehr an Charles Barkley Shut Up and Jam Gaiden, hieß das, glaube ich, damals. Ein Spiel, was ich definitiv empfehlen kann. Barkley Shut Up and Jam Gaiden.
Okay.
Was auch ein JRPG war, in einem postapokalyptischen New York und es geht um Basketball.
Okay.
Aber es ist ein JRPG. Ist schon ein älteres Spiel, kam 2008 raus und hat, glaube ich, sogar zwei Fortsetzungen. Kann ich empfehlen. Ist cool. Wrestling ist nicht ganz so meins, aber es sah so aus wie ein Spiel, was in die Richtung geht. Von daher vielleicht interessant. Und es wird von Megacat Studios gepublished. Megacat ist ganz interessant, weil die bringen diverse Indie-Titel, also beziehungsweise Homebrew-Titel von hauptsächlich Mega Drive, aber auch anderen alten Konsolen raus und dann tatsächlich auch in Cartridge-Format, also dass du es tatsächlich auf den alten Konsolen spielen kannst.
Nice.
Teilweise dann auch modernere Versionen, aber teilweise dann tatsächlich nur die Mega Drive-Version und so, ist ganz interessant. Und ja, das war das. Wurden durchaus einige interessante Spiele gezeigt. Ja, ich fand Voltron sehr interessant, ich fand Floppy Knight sehr interessant. Curse to Golf hatte ich schon mal gesehen, sah ganz cool aus. Auf Clash, Artifacts of Chaos freue ich mich sehr.
Ja, bei Flintlock
Waren
muss man.
einige unterhaltsame Titel bei, waren ein paar Titel bei, wo man einfach gucken muss, wenn sie raus sind,
Ja,
quasi.
genau, hier Flintlock oder so, muss man wissen, was das überhaupt für ein Spiel ist.
Ja.
Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Gut, dann sind wir jetzt auch mit dem Xbox Showcase durch und kommen zu dem Mystery Game von Lukas.
Ja.
Die.
Und von Jan.
Ja, und von Jan. Und
Und von.
von dir hättest du es mal angefangen, aber ich
Ja,
habe jetzt
morgen.
schockierenderweise gehört, du hast es noch nicht mal angefangen.
Morgen, morgen.
Ui, morgen.
Morgen.
Schön.
Es ist festgelegt. Ich habe extra Urlaub genommen, eine Woche.
Oh, wow. Andererseits, ich kann es verstehen, weil ich habe 90 Stunden jetzt dran gespielt.
Schon. Oh Gott.
Und ja, ich mag auch nicht unbedingt ausrechnen, wie viel ich dann täglich gespielt habe. Und ja, ich habe es jeden Tag gespielt.
Ja. Nennen wir jetzt eigentlich noch den Titel oder lassen wir einfach die Leute ran, was für ein Spiel das sein könnte?
Wir können ja kurz sagen, dass es Elden Ring ist und dann es dabei belassen.
Ach nee, ich bin dagegen. Wir sagen nicht, dass es Elden Ring ist. Komm. Wir
Ja,
schweigen
dann
jetzt.
sagen wir nicht, dass es Elden Ring ist. Ja, ja, das neue From Software-Spiel, was heiß erwartet wurde und wovon eigentlich jeder davon ausgegangen ist, dass es wohl irgendwie zumindest gut sein wird, ist tatsächlich sehr gut.
Gut, das war's dann jetzt für den Podcast.
Ja.
Long story short, too long didn't read.
Ja, es ist, in gewisser Weise habe ich gemischte Gefühle, die sich aber viel ein bisschen so auf den Hype auswirken und halt, was ich vorhin schon gesagt hatte, was ich bei Tunic gesagt hatte. Es ist halt quasi ein Peak From Software-Spiel mit allen Sachen, die ich nicht mag an From Software, aber halt auch allen guten Sachen von From Software.
Ja, kann ich auch so unterschreiben, glaube ich.
Ja, es ist, ich glaube, spezifischer ist es so mehr oder weniger quasi, wenn du alle Dark Souls-Titel im Speziellen zusammennehmen würdest und das halt in eine Open World packen würdest, die, sag ich mal, ähnlich funktioniert wie Breath of the Wild, von Zelda. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist Zelda Breath of the Wild inspiriert, aber es hat halt denselben, meiner Meinung nach, durchaus positiven Bonus, dass es halt eben nicht die Open World ist, die, ich sag mal, vollgestopft ist mit Symbolen, aber halt trotzdem vollgestopft ist mit vielen Sachen, die man erkunden kann und wo man halt viel erkunden kann. Was dann natürlich auch definitiv bei dem Spiel an sich hilft, weil ja, es ist tatsächlich ein Spiel, wo man oft an einer Richtung hängen bleibt, aber dann noch in drei andere Richtungen gehen kann.
Was der große Vorteil irgendwie ist. Du hast nicht so diese Wand, die sich auftut, wie vielleicht bei den Souls-Spielen, weil wenn man irgendwas vielleicht jetzt gerade nicht schafft, dann geht man einfach irgendwie in ein anderes Gebiet und erkundet oder levelt oder einfach geht rum und schaut ein bisschen.
Ja, es ist teilweise schockierend non-linear. Ich konnte
Ja.
tatsächlich den ersten Storyboss konnte ich tatsächlich sehr lange Zeit überspringen, weil das Gebiet, was quasi hinter ihm kommt, beziehungsweise hinter dem zweiten Storyboss, der dann direkt danach kommt, kann man auch einfach, indem man einen Umweg geht, kann man auch anderweitig erreichen.
Oh. Genau, ja. Ist mir durch Zufall auch passiert tatsächlich. Wir bin dann wieder zurückgegangen irgendwann. Fand ich aber auch ganz nett, dass du da so viele Möglichkeiten hast. Direkt schon zu Beginn einfach erstmal alles liegen lassen und einfach zu erkunden, was denn so die Welt bietet.
Ja, ich würde behaupten, es gibt zwei oder drei kleinere Ausnahmen. Ich weiß nicht ganz, ob du das in Anführungsstrichen letzte Gebiet erreichen kannst, ohne groß gegen Leute zu kämpfen. Aber ich sag mal, wenn du gut genug bist und nicht so schnell stirbst, kannst du mehr oder weniger die ganze Map besuchen.
Also ich hatte, also es gibt ja, wir müssen jetzt nicht zu kryptisch reden, aber du brauchst ja für, es gibt so einen Aufzug, den man hoch muss und dafür musst du halt erst Sachen finden oder sowas, um den zu nutzen.
Den habe ich nicht gebraucht. Den
Ah, okay,
kannst
du hast
du
es
auch
anders
umgehen.
gemacht. Ah, okay, ja, das habe ich
Auch wenn, da
nämlich
musst
so
du
gemacht.
definitiv kämpfen, weil sonst kommst du da nicht weiter. Aber von daher ja.
Okay, dann gibt es also auch da zwei Möglichkeiten weiterzukommen. Okay,
Ja,
das ist
ja,
tatsächlich
ja.
sehr interessant. Ich habe nämlich den Aufzug benutzt. Habe das Spiel, also ich frage mich, hast du das Spiel schon durch bei 90 Stunden oder noch nicht?
Nein, ich hab's noch nicht durch.
Okay, ich auch
Ich
noch nicht.
schätze, ich bin
Also.
relativ nah am Ende. Also ich weiß, dass ich jetzt im letzten Gebiet unterwegs bin. Oh, ja, ich schätze nur, das Einzige ist halt, es ist, denke ich, relativ, wie viel jetzt heißt, Richtung Ende. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich daran noch. Ich schätze mal so 10 Stunden werde ich dran noch spielen. Vielleicht sind es mehr. Keine Ahnung.
Okay. Also ich bin mittlerweile so bei 38 Stunden, glaube ich. Also ich habe vorhin nochmal gespielt und spiele nach dem Podcast auch weiter. Und bin, ja gut, ich kann das schwer einschätzen. Ich habe halt mehrere der Demigods besiegt, aber wenn ich jetzt, ich schaue immer wieder mal online oder auch auf eine Interactive Map, muss ich dazu sagen. Und deswegen, also ich habe schon noch ein gutes Stück vor mir, aber ich habe in dem letzten Gebiet jetzt auch schon, oder nicht im letzten, aber in dem Bereich dann schon angefangen, Kartenfragmente zu sammeln. Und da muss ich mal schauen. Also Bosse habe ich auf jeden Fall noch einige vor mir, das weiß ich. Also auch Hauptbosse, die man machen muss. Aber auch noch einige, sehr, sehr viele Nebenbosse, die ich theoretisch machen kann. Ja.
Ich meine, es ist auch wirklich schwer einzuschätzen. Also ich meine, es gibt kein Prozent-Rating. Ich schätze, es wäre ganz interessant zu wissen, wie viel Prozent es ist. Weil ich meine, das ist auch die Sache. Kann man dann vielleicht auch so ein bisschen relativieren, wo jetzt Leute tatsächlich das Spiel schon in einer halben Stunde oder so durchgespielt haben. Man kann technisch gesehen sehr viel überspringen.
Ja.
Ich schätze, in dem Sinne ist es sehr Zelda-like. In Zelda kann man ja auch, wenn man sich Mühe gibt, direkt zu dem, also bei Breath of the Wild, zu dem Schloss am Ende
Ja, zu
fliegen,
Ganondorf. Ja, das war,
wenn man es richtig macht.
das ist dann schon sehr hart. Kann man schon.
Aber ja, das Spiel ist absolut riesig und es hatte bei mir diverse Momente, die ohne zu spoilern sehr an den klassischen, was war es, Symphony of the Night Sache erinnert, so von wegen, oh, es gibt noch ein weiteres Schloss. Das passiert oft bei Elden Ring in gewisser Weise. Und es gibt teilweise Sachen, die erreichst du tatsächlich nur, wenn du Nebenquests machst, womit wir da zu einem Kritikpunkt kommen. Du hast es ja schon gesagt, Lukas, du spielst es mit einem Guide und einer Karte. Ja. Ich finde, irgendwie muss man es mit einem Guide spielen.
Sehe ich ähnlich.
Ja, man braucht irgendwie einen Guide, um es, oder besser gesagt, ich glaube, man braucht einen Guide, um es substanziell zu spielen. Wie gesagt, man kann immer irgendwie rumrennen und immer irgendwie etwas entdecken, aber manche Sachen, insbesondere die Nebenquests, sind extrem kryptisch und ja, stimmt, du hattest ja gesagt, jetzt kam ja ein neues Update raus, wo dann jetzt wenigstens gezeigt wird, wo NPCs sind, was auch so eine Sache war, und das fand ich sehr lustig, dass die Hardcore-Fans dann wieder waren, so, ja, das ist Absicht, dass man nicht sieht, dass wo die NPCs alles sind, das musst du dir alles aufschreiben irgendwie, und das ist dann richtiges Hardcore-Gaming, und dann so, nee, das war ein Feature, was schon irgendwie in einem Beta-Test drin war und dann irgendwie nicht zum Spiel, und jetzt haben sie es wieder eingefügt.
Man muss ja auch sagen, es gibt wenige Communities, die toxischer und nerviger sind als die Soulsborne, whatever
Community. Ja, es ist ganz halt, es ist eine komische Community. Es ist eine Community, die entweder sehr hilfreich und sehr nett ist oder halt ganz, ganz schlimm.
Ja.
Du darfst halt absolut nichts Böses sagen und idealerweise darfst du auch irgendwie das Spiel nicht zeigen oder so, weil dann Leute kommen und sagen, ah, warum machst du nicht das und das sofort? Und in gewisser Weise ist es auch ein bisschen ein Problem von Elden Ring, weil es gibt diese eine optionale Sache mit den Ashes. Ich meine, das kann ich spoilern. Ideal, weil es wirklich beim Spiel hilft und es ziemlich doof ist, wenn man das verpasst. Nachdem du das erste Mal irgendwie die Gelegenheit hattest aufzuleveln, musst du quasi an einem Punkt zurück, an dem du vorher warst. Da musst du dann nachts sein, damit du mit einem anderen NPC reden kannst, damit der dir die Spirit Calling Bell gibt, damit du quasi Sachen summonen kannst, die das Spiel sehr viel einfacher machen.
Also je nach Summon. Also manche fand ich tatsächlich sehr nutzlos, muss ich sagen. Oder einige sogar.
Ich habe ehrlich gesagt nur drei benutzt, weil ich habe die ganze Zeit nur die Wölfe benutzt. Ich habe sie Cheese Wolves genannt, weil sie machen wirklich Sachen teilweise sehr einfach. Und sie sind gute Jungs. Sind gute Hundis. Von daher bin ich ihnen immer treu geblieben, bis auf zwei andere Sachen. Und ja, eine Sache von den zwei anderen Sachen ist so broken, dass ich jetzt mehr oder weniger keine Probleme mehr habe bei irgendwelchen Bosskämpfen.
Hast du die in Nokron gefunden?
Genau.
Okay, ja, da würde ich nämlich fragen, weil es ja jetzt einen Patch noch gab, der 1.03er, und der eben jene Ash genervt hat und halt auch sehr viele Waffen und so, auch Skills, Spells, Incantations etc. Und da wollte ich mal fragen, wie findet ihr das, wenn man in so einem Spiel dann anfängt, Sachen zu nerven, die vor allem Sachen, die ja für Singleplayer sind, also die Ash-Summons gehen ja im PvP jetzt beispielsweise gar nicht. Wie steht ihr dazu? Ich fand das irgendwie im ersten Moment sehr nervig, als ich das gelesen habe.
Ja, es ist
kompliziert und das ist für... Wie bitte?
Ja, hier fahren gerade ein paar...
Hast du das gesagt, Marco?
Ich sage, hier fahren gerade ein paar Rocker durch den Ton.
Man hört es ein bisschen.
Ja, ist ein bisschen laut. Ja.
Keine Ahnung, die meiste Zeit interessiert mich sowas weniger bei Balancing. Ich meine, Balancing ist halt eine schwierige Sache bei Spielen. Nachträgliches Balancing ist immer sowas, was dann aber mehr oder weniger so die wirklichen Hardcore-Leute betrifft. Ich schätze bei From-Software-Spielen, weil bei From-Software-Spielen ist ja irgendwie so ein bisschen, zumindest meiner Meinung nach, so das richtige Prinzip, so von wegen, das Spiel ist gegen dich, daher nutzt alles aus, was das Spiel, wie du das Spiel ausnutzen kannst. Es gibt irgendwie es gibt irgendwie keinen billigen Sieg. Von daher, keine Ahnung.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, vor allem, weil es halt hauptsächlich Singleplayer ist und die Sachen oder die Komponenten, die halt nur den Singleplayer betreffen, die sollten, finde ich, unangetastet bleiben, weil, ich meine, du musst es nicht nutzen, also es zwingt dich keiner, diese Ash-Summon zu benutzen, und wenn dann irgendwelche Leute halt sagen, ja, das finde ich halt scheiße und das macht Easy-Mode, dann nutzt es halt nicht. Und ich finde nicht, dass man dann anderen Leuten irgendwie vorschreiben sollte, wie man es nutzt oder es auch schwächen sollte. Also, ich meine, sie haben es so eingebaut und im Playtesting hat es offensichtlich, war es offensichtlich okay. Und dann finde ich nicht, dass man halt das ändern muss, wenn es halt eine Mechanik ist, die nicht auf den PvP-Modus irgendwie einwirkt. Das ist, mag dann bei Schwertern oder auch Spells oder so anders sein. Also sie haben ja auch den das Moonlight Sword, nee, heißt das so?
Moonveil. Nee, ja. Moonveil Katana, ja.
Genau, das habe ich nämlich auch, das ist meine Primärwaffe, weil ich halt auf Int bin und auch Fernkampf habe, aber auch eben die Waffe. Und das ist immer noch sehr gut und auch eine super Waffe, aber ich finde das immer sehr unnötig, wenn das dann irgendwie leicht genervt wird. Ich weiß nicht, es ärgert mich, wenn ich dann halt auch so Sachen extra halt mir holen will in einem Dungeon und dann sehe ich dann, ah ja, okay, jetzt sind sie Schwäche. Weiß nicht, finde ich dann irgendwie ein bisschen unnötig. Gleiches gilt für diesen Horfrost Stomp, den ich auch mal hatte. Da wusste ich noch gar nicht, dass der so stark war und dann habe ich das gelesen und dann war ich so, ah, okay. Dann habe ich ihn wieder benutzt und jetzt ist er nahezu, also schon okay, aber halt naja, fast unbrauchbar so im Vergleich zu anderen Sachen. Ich finde das dann immer ein bisschen komisch.
Was ich ganz lustig finde, ich habe mir quasi meine Waffe selber gebaut und die ist irgendwie viel besser als alle anderen Waffen, denen ich begegne.
Was hast du, Rainer?
Ich habe ein Claymore und die Waffen kann man halt alle modifizieren.
Ja.
Die kann man dann sowohl modifizieren, indem sie eine andere Spezialattacke geben. Zumindest die Standardwaffen, also die normalen Waffen kann man modifizieren. Die Spezialwaffen kann man nicht modifizieren. Dass sie halt eine andere Spezialattacke geben und dass sie halt je nachdem durchaus andere Attribute haben kann.
Mhm.
Und ich habe jetzt quasi ein Claymore, was Kälteschaden machen kann, was dann als Spezialattacke mit so einem magischen Schwert dann rumballert. Ich glaube, das gibt es auch als einen Standardspell, wenn man einen Mage-Charakter spielt. Warum auch immer man das in einem From-Software-Spiel macht. Ich will jetzt auch nicht anfangen, Leuten zu sagen, dass sie das Spiel falsch spielen, aber ich finde, wenn man in einem From-Software-Spiel nicht Melee spielt, dann macht man irgendwas falsch, weil das sind irgendwie die Sachen, das ist irgendwie die Sache, was gut ist an einem From-Software-Spiel.
Also ich hab ja einen Mage, der halt eben auch zusätzlich das Katana hat und ich habe da sehr viel Spaß dabei, muss ich sagen. Ich mag den
Fernkampf. Ich sehe nicht ganz den Appeal, quasi aus der Ferne mit irgendwelchem Zeug rumzuballern.
Okay.
Aber gut, wie gesagt, eigentlich will ich das auch gar nicht, aber für mich ist halt das Nahkampf-Kampfsystem das, was Dinge besonders macht und ich meine, idealerweise musst du irgendwie ein bisschen Magiekram haben, weil sonst hast du Probleme in dem Spiel. Insbesondere bei manchen Bossen. Ja. Von daher halt bin ich da auch nicht ganz unbedingt. Aber ja, ich habe halt dieses kalte Claymore, was ich dann halt immer mal wieder auflevel. Ich glaube, das ist jetzt Level 20 oder so und das ist halt, ja. Wenn ich dann mal ein anderes Ding haben will, muss ich das erstmal groß aufbauen und dann hinterher trotzdem rausfinden, dass es nicht so toll ist wie mein Claymore. Ja, von daher, das Moonveil Katana kann ich nicht benutzen, damit kann ich es jetzt nicht vergleichen, weil dafür bin ich nicht intelligent genug, hahaha. aber halt andere Waffen, denen ich begegnet bin, das ist halt, ja.
Wie findest du die Welt und die Lore so von dem Spiel? Also man weiß ja, dass George R. R. Martin mitgeschrieben hat und
ja, irgendwie. Siehst du das? Ich glaube, er hat die Namen geschrieben.
Ja, ein bisschen die obergreifende Thematik, glaube ich.
Und ja, so ja, die Thematik, aber die Thematik fühlt sich halt auch, die Thematik fühlt sich halt irgendwie an wie Game of Thrones bzw. Song of Ice and Fire gefiltert durch Dark Souls, aber es fühlt sich jetzt nicht wirklich wie eine George R. R. Martin Story an. Ich glaube, er war da nicht viel beteiligt dran.
Vermutlich nicht, ne.
Ja, der hat
es heute. Das ist ja durchaus nichts Unnormales.
Ich kann nur sagen, also das, was ich jetzt gelesen habe, dass er die Charaktere geschrieben hat, dass der Miyamoto allerdings dann wieder die Designs umgeschrieben hat, weil Martin halt nur menschliche Figuren, also menschliche Gegner geschrieben hat. Und das passt nicht so in Dark Souls, beziehungsweise jetzt in Elden Ring. Was wohl ursprünglich tatsächlich auch Dark Souls 4 eigentlich war. Das hatte, ich glaube, das war sogar Martin. Der hat in einem Interview gesagt, der hat schon Elden Ring Dark Souls 4 gesagt, weil er das nicht besser wusste. weil das hatte man ihn damals.
Ich meine, ja, in gewisser Weise hat er aber in Anführungsstrichen recht. Elden Ring ist quasi Dark Souls 4. Außer ja. dass, ich glaube, technisch gesehen ist Dark Souls eine abgeschlossene Story, aber ich meine, wer weiß schon genau, was in den From Software-Spielen storytechnisch genau passiert.
Ja, das. Ich glaube, man spielt auch die Spiele nicht wegen der Story.
Ich meine, es gibt da manche Leute, die sehr auf die Lore stehen, aber ja. fairerweise, es ist jetzt ein verständlicheres Spiel als die anderen. Es ist weniger kryptisch und weniger abhängig irgendwie davon, dass du Item-Beschreibungen liest. Von daher, ja, es ist, ich finde das Setting von Bloodborne immer noch interessanter, aber es ist ein ganz unterhaltsames Setting. Insbesondere ist es ein ganz lustiges Setting, weil irgendwie haben alle auf einmal entschlossen, dass sie keine Aristokraten und Könige mehr brauchen. Und du siehst das Endergebnis davon, was komischerweise bedeutet, dass die ganzen Leute, die sich gegen die Aristokraten und gegen die Oberklasse aufgebäumt haben, sich irgendwie in komische Mutanten verwandelt haben.
Schön.
Aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam für mich.
Naja.
Geht mir ähnlich.
Was halt wirklich gut ist, ist die offene Welt. Es krankt leider halt ein bisschen an den typischen Sachen, die du bei einer offenen Welt bekommst. Es fühlt sich halt nicht mehr ganz so handgemacht an wie bei den ganzen anderen Soulsborne-Spielen. Und es gibt halt viele, viele Assets, die immer wieder vorkommen. So viele Kirchenruinen.
Katakomben, die sehen auch
ja, alle die Katakomben, die drin. Alle gleich aussehen.
Ja, das ist ein bisschen schade. Aber gut, ich meine, du hast wahrscheinlich auch 20, 30 Katakomben, dass du da nicht alle handcraften ja, willst ja. bei der Größe. Ja, es ist ja. verständlich zumindest.
Aber
ja.
es ist halt eine riesige Welt und du hast halt immer wieder Sachen, die wahnsinnig gut aussehen. Ich habe tonnenweise Screenshots von dem Spiel gemacht, aber bei Screenshots fühle ich mich immer bei dem Spiel sehr an wie ein Tourist, weil ich mache immer nur Screenshots von Sachen, wo, glaube ich, alle von Screenshots machen.
ja.
Aber sieht halt gut aus. Die großen Bäume und die anderen großen Bäume, die nicht ganz so groß sind wie der andere große Baum und andere Areale. Und ja, es ist immer wieder, es sind einige sehr atemberaubende Umgebungen, die sehr, sehr cool aussehen.
Ja, das stimmt schon.
Und es ist auch durchaus Abwechslung bei und manche so Leute sagen, ist wieder alles sehr blass und keine Farben und stimmt auch nicht.
Nee, also gerade im späteren Bereich nach dem Fahrstuhl ja. finde ich, wird es sehr, also sehr schön einfach. Ja. Aber es ist so viel Abwechslung tatsächlich, sei es jetzt, ob es karg ist oder schön.
Ja,
also,
ja.
Definitiv mehr Abwechslung als die anderen Souls-Spiele, finde ich.
Ja, ja. Ich meine, so rein vom Design und ich meine im Endeffekt in so ziemlich allem, auch wenn ich sagen würde, Elden Ring ist wahrscheinlich objektiv das bessere Spiel, gefällt mir immer noch Bloodborne besser, einfach weil ich das Setting lieber mag und weil das Gameplay sehr auf die Art aufgerichtet ist, wie ich die Spiele eh spielen will.
Ja. Yeah.
Und sehr dahingehend, aber ja, ich schätze objektiv ist Elden Ring wahrscheinlich das beste Spiel. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt schon durchaus diverse Stimmen gehört. Leute scheinen sich nicht sehr einig zu sein, was das beste From Software Soulsborne Spiel ist.
Also ich glaube, ich mag Elden Ring tatsächlich am meisten, wobei ich auch wie du bei Bloodborne die Welt und so am meisten mag, aber vom Spiel her allein mit den 30 FPS und so, das ist halt grausam, muss
ja,
man schon sagen.
Ja, leider nicht unbedingt besser bei Elden Ring.
Okay, also gut, es kommt darauf an, was du spielst. Ich spiele die PS4-Version auf der PS5 und die ist flawless tatsächlich.
Aber
also,
dann ist das ganze Gras weg.
Ja, also ich finde, es sieht wirklich, also ich habe keine Probleme, es sieht super aus, finde ich, immer noch.
Ich meine, ich habe auf der Xbox eh keine Chance, aber ich fand, die Next-Gen-Version ist eh schöner. Und ich meine, es ist zumindest, dank Next-Gen-Konsolen gibt es zumindest die Möglichkeit, dass du es besser spielen kannst als so Sachen wie Bloodborne. Sie sollen endlich mal einen PC-Port von Bloodborne rausbringen. Mensch.
Bitte, ja.
Also ich meine, es stört mich nicht ganz so sehr, dass es bei mir halt sehr fluktuiert zwischen, ich sag mal, im absoluten Idealfall 60 FPS, das ist dann meistens in den Katakomben oder so, und dann halt, keine Ahnung, im schlimmsten Fall irgendwie 40 oder so. Mhm. Ist immer noch besser als 30 und drunter, aber ja, könnte besser sein. Sollte eigentlich besser sein. Ist technisch schwach und auf den PC-Versionen hast du ja, gibt es ja durchaus diverse Probleme, das Spiel anständig ans Laufen zu kriegen.
Ja, da gibt es immer wieder Neuigkeiten oder News
Selbst
davon, dass
wenn
es
du
scheiße
irgendwie
ist.
die beste Grafikkarte drin wirfst, hast du trotzdem noch Sachen mit Shader-Kompilierung und sowas.
Ja. Ja, da sind sie irgendwie nie so gut gewesen, was PC-Ports angeht, muss man schon sagen.
Ja. Oder halt was allgemein technische Sachen an, beziehungsweise, ja, relativ. Performance war immer Mist bei den ganzen Souls-Spielen.
Ja.
Außer wenn du es halt bootforcen konntest. Ja. Ja, keine Ahnung. Es gibt viele Sachen, über die ich schwärmen kann. Es gibt viele Sachen, über die ich lästern kann. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich mochte
Ja.
bisher die Storybosse nicht so richtig. Also von den Hauptstorybossen war ich ein bisschen enttäuscht. Der erste Boss ist ganz gut, aber er ist wirklich eine sehr, sehr harte Wand von der Schwierigkeit her. Da musst du wirklich einige Stunden in der offenen Welt verbringen und dafür, dass es dir so anzeigt, was der kritische Pfad ist, ist es ein bisschen so, hätte man vielleicht ein bisschen einfacher machen sollen, insbesondere weil der zweite Storyboss ist wesentlich einfacher als der erste, finde ich.
Oh, da weiß ich gar nicht, da stehe ich relativ neutral. Ich fand beide sehr schwer, muss ich sagen.
Dann wiederum, der erste ist sehr einfach, wohl wenn du einen reinen Mage-Charakter spielst und wenn du
Dem kann ich
dahingehend
nicht
sehr stark
zustimmen.
levelst, weiß ich nicht. Und ja, den zweiten mochte ich tatsächlich, aber andere waren dann wieder so, es gibt den einen, wie heißt der? Radahn? Hast du gegen den schon gekämpft?
Den habe ich besiegt, ja.
Das ist so ein
Den fand ich
Bullshit-Kampf. Das ist einfach ein
nicht so
Bullshit-Kampf.
schwer, weil ich da sehr hoch, weil ich meine, ich war jetzt, da war ich sehr hoch im Level, also den habe ich jetzt als letztes besiegt bisher. Und den, ja, ist ein Bullshit-Kampf, aber wenn du da alle beschwörst, die da irgendwie auf dem Feld sind und also auf dem Pferd bist die ganze Zeit und dann Fernkampf benutzt, oder Magic halt in dem Fall, war es eigentlich, ich habe 3 Versuche gebraucht. Ich fand den tatsächlich nicht so schlimm.
Ach, keine Ahnung, der kann dich halt wirklich insta-killen in der
Ja,
zweiten
das schon.
Phase davon und das sehr oft und das ist sehr oft Bullshit und ich habe 2 Stunden dafür gebraucht.
Oh, okay. Ich
Ja.
glaube, ich bin auch ein bisschen overlevelt, muss ich sagen. Deswegen, ja.
Ich meine, ja, ich schätze, das ist halt das andere Problem bei der Open-World-Sache. Ich war auch teilweise bei Kämpfen, die dann extrem einfach waren, einfach weil ich vermutlich overlevelt war und dafür, dass es halt sehr nonlinear ist, ist es halt schwer festzustellen, was die korrekte Reihenfolge ist.
Ja, also man kann, müsste es auch googeln, weil da gibt es natürlich mittlerweile schon Listen, wie man es machen sollte, aber das, wenn du halt so ins Spiel gehst, gibt es jetzt nicht den einen Pfad, der dir wirklich gesagt wird, den du nehmen solltest.
Ja, und selbst da habe ich diverse Pfade gelesen, wo ich nicht zustimme, weil die meisten gehen dann in das eine Gebiet, was ein bisschen aussieht wie die Hölle und für mich auch ein bisschen wie die Hölle war, weil alle Gegner auf einmal sehr, sehr schwer waren.
Ja, fand ich auch.
Fand ich dann das andere Gebiet, wo man hingehen kann, recht relativ am Anfang sehr viel einfacher. Ja, der Vorteil und der Nachteil bei Open-World-Sachen, aber ja, trotzdem halt, wie gesagt, für mich so das Ideal von der Open-World, weil man halt hauptsächlich entdecken kann und beziehungsweise entdecken soll, es halt nicht darum geht, x Sachen einzusammeln. Und man halt auch relativ oft belohnt wird mit Sachen, die man entdecken kann.
Ja, das
Ich
finde ich
würde nicht
auch.
sagen immer. Ich glaube, da ist tatsächlich die Open World von Breath of the Wild immer noch ein bisschen überlegen im Sinne von wie viel man und dass man überall was entdecken kann. Aber es lohnt sich schon durchaus und es ist halt mal ein angenehmes und belohnendes Gefühl, wenn du Sachen selber entdeckst. Auch wenn halt da wieder das andere Problem, manche Sachen, insbesondere Sachen, die zu Nebenquests gehören, sind so unglaublich kryptisch. Es
Ja,
gibt
genau
zum
deswegen.
Beispiel minimaler Spoiler und ich werde so viel drumherum reden, wie es geht. Es gibt ein optionales Gebiet, wo du irgendwie auch durch einen Lift oder so hin musst. Und da brauchst du halt auch irgendwie 2 Teile von einem Medaillon oder sowas. Um das eine zu finden, musst du in einen sehr optionalen Bereich, den ich lange Zeit nicht gefunden hatte. und muss da quasi einfach auf einen sehr bestimmten Dings draufhauen. Tontopf.
Oh, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht.
Und wenn du das machst, entdeckst du jemanden, der dir das Item gibt.
Ah, okay, interessant.
Und das ist irgendwie so, das ist halt irgendwie dieses kryptische, soll die Community rausfinden, was ich an FromSoft nicht mag. Und ich finde, das ist, und ich finde nicht unbedingt, das ist dann so, wow, das findest du dann durch die Community raus und das ist dann so spannend. Manchmal ist es halt einfach irgendwie komischer Bullshit.
Ja, da stimme ich dir
Und
zu.
ich mag
Deswegen
es nicht
Guide.
unbedingt, wenn man sich dann irgendwie auf eine Community verlässt, die sehr kryptischen Sachen rauszufinden. Beziehungsweise, zumindest wenn es so viele kryptische Sachen ist. Es gibt so ein paar Sachen, wenn irgendwie ein Entwickler sagt, irgendwer war es doch letztens. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel es war, wo dann jemand gesagt hat, ah, es gibt noch ein Geheimnis, was noch niemand entdeckt hat.
Sagt mir auch
Solche
gerade
Sachen
nichts.
sind ganz cool, aber halt nur, wenn es ein oder zwei Sachen sind. Und dann auch halt oft Sachen, die sich irgendwie elementar anfühlen, sind bei From Software irgendwie halt sehr versteckt auf eine obskure Art. Schon allein die ganze Sache, dass du irgendwie 10-mal mit allen Leuten reden musst, um hundertprozentig sicher zu gehen, dass du da alles ausgeschöpft hast und dass sie dir eventuell die Geheimnisse, die Hinweise gegeben haben, die du brauchst, um irgendwo weiterzukommen.
Und am besten nochmal Schnellreise machen, damit sie ja auch neue Gesprächsoptionen haben oder so.
Ja, idealerweise dann nochmal ja, warten, eventuell auf eine gewisse Dings warten. Ich meine, das ist auch so ein kleiner Spoiler, den ich dann jetzt einfach gebe, einfach weil es eine Sache einfacher macht. Und es sind optionale Sachen, aber es sind halt trotzdem so Sachen. Du findest halt im ersten Gebiet, steht irgendein komischer Wolfstyp auf einem Turm rum. Und du kannst halt einen von den vielen, vielen Merchants, denen du begegnest, fragen, was mit dem Wolfstypen ist. Und der sagt dann, oh ja, wenn du diese und diese Geste machst, die er dir dann gibt, dann kommt er runter und dann kannst du mit ihm reden. Das ist so, aha. Das ist jetzt dann irgendwie nicht so die tolle Entdeckung, wenn ich dann so irgendwie zufällig mit einer Person, wo ich dann nicht vorher irgendwie weiß, dass die sich irgendwie kennen oder irgendwie ein Hinweis darauf gegeben ist, dass ich mit dieser einen Person über diese andere Person reden sollte, damit er dir sagt, was du mit dem zu tun hast.
Das kann man ja auch vor allem ein bisschen brechen. Also bei mir war der gar nicht mehr da, beispielsweise, weil ich schon eine andere Quest dann angefangen hatte.
Ja, genau, das kann dann halt auch passieren. Wenn du bei
Ja.
anderen Sachen weiter bist, dann sind Leute manchmal teilweise einfach weg. Und manchmal hast du dann Quests schon verloren.
Ja.
Und es gibt halt dieses eine massive, massive Quest, was du definitiv machen solltest, damit du alles von dem Spiel siehst. Weil
Da bin ich gerade.
tatsächlich, zumindest ein Gebiet ist halt komplett an einen Charakter gebunden und wenn du da die Quest nicht machst, dann kommst du da niemals hin. Und ärgerlicherweise ist das ein Gebiet, was man die ganze Zeit auf der Karte sieht und wo ich mich schon und wo ich einige Zeit damit verbracht habe, herauszufinden, wie man da hinkommt.
Ich
Nur
glaube,
um
wir
dann
machen das
herauszufinden, oh,
Gleiche.
du musst so und so weit in diesen Quest kommen.
Ja.
Die Quests, die dann natürlich auch nicht beschrieben sind. Können mir die Hardcore-Fans sagen, was sie wollen? Das Spiel wäre besser mit einem Questlog.
Ja, sehe
Ich
ich
kann mir
ähnlich.
nicht alles aufschreiben und es hilft auch nicht, dass die Leute alle so ähnliche Namen haben.
Deswegen habe ich da auch gar kein Problem und sehe
Ja.
das auch gar nicht schlimm, eine Guide zu benutzen. Also warum?
Ja.
Ja.
Ich finde halt auch, das ist irgendwie ein absolutes Muss und es macht das Spiel nicht weniger. Es schadet dem Spiel nicht allzu sehr. Aber es wäre halt einfach besser, wenn man es irgendwie organischer hätte und es wäre vermutlich auch belohnender, wenn das Spiel teilweise da organischer wäre und dann
Ja, oder optional machen halt, ne?
auch halt mit einigen Gameplay-Mechaniken, wo ich dann ich meine, die Sachen sind optional, aber halt
Ich meine jetzt so ein Questlog oder sowas.
dann auch irgendwie ein bisschen zu einfach zu verpassen und ein bisschen zu einfach zu sagen. Ja, ich meine, ich habe dann auch schon Argumente gehört, so von wegen, ja, das Spiel ist auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass du alles beim ersten Durchspielen siehst. Ich bin jetzt 90 Stunden an dem Spiel. Ich werde das jetzt für Jahre nicht mehr anfassen, wenn ich mit dem Spiel durch bin. Ich kann nicht irgendwie einfach nochmal ein 100-Stunden-Spiel neu anfangen.
Klar.
Und das sind halt solche Sachen, wo ich mir einfach wünschen würde, dass From Software es besser macht. Und wo ich dann halt immer so ein bisschen mit mir hadere, wenn so Leute sagen, oh, perfektes Spiel. Andererseits ist das Spiel dann halt in vielen anderen Aspekten so gut, dass es nicht so schlimm ist, wie es klingt, sage ich mal. Und es viele coole Sachen gibt. Oh, auch lustig fand ich, dass bei dem Update jetzt tatsächlich einige Quests gefixt wurden, die vorher kaputt waren. Beziehungsweise, ja, wo dann irgendwelche Zwischenschritte gefehlt haben, beziehungsweise ein NPC wurde dann komplett wieder neu reingebaut.
Ja, gut.
Dem du vorher nicht begegnet bist.
Ja, stimmt. Bei den Quests hatte ich bisher noch keine Probleme, weil ich auch noch gar nicht so weit jetzt gekommen bin. Deswegen war das immer okay bisher.
Ja. Ja. Nur ist dann halt das Problem, du kannst es eventuell verpassen, ohne es zu merken.
Stimmt, ja.
Und ich meine, manche Sachen sind ganz cool. Zum Beispiel warst du ganz im Süden, da wo du im Süden hingehen kannst vom Anfang der Karte? Da ist so eine Burg, da musst du niemals hingehen.
Da war ich, ja.
Keine Ahnung, das hatte eine sehr coole Story. Das hatte ein Nebenquest, was wieder sehr kryptisch war. Was aber auch ganz nett war.
Das war wieder einer der Punkte, wo ich hoffnungslos überlevelt war, weil als ich zu der Burg gekommen bin, da hatte ich halt schon, glaube ich, da war ich bei der Akademie, sag ich mal, da war ich schon fast durch und dann bin ich dahin gegangen und da war ich so stark, dass es halt einfach ein Breeze war. Da bin ich einfach durchgelaufen und habe alles halt mit 3 Hits oder so gelegt. Das war dann jetzt nicht mehr so schwer. Wenn man da halt vorher hingeht oder so, dann stelle ich mir das schon als Herausforderung auch vor.
Sollte man definitiv hingehen, weil da bekommt man die wahrscheinlich erste Peitsche, die man findet. Und dann fühlt sich das Spiel mehr wie Castlevania an. Ich finde Peitsche gut.
Das ist nicht so meine Waffe.
Ja. Aber sie hat Reichweite. Sie ist sehr gut bei fliegenden Gegnern.
Oh, die sind.
Andererseits, du kannst die ja abschießen mit irgendeinem so Magiekram. Pff.
Ja, aber oft fliegt es halt auch einfach daneben, weil die so schnell ausweichen. Das ist sehr lästig.
Es gibt wieder so viele Giftsümpfe. Das ist irgendwie das Lustige. Ich schätze, das konnte man schon, insbesondere wenn man ein Souls-Fan ist, vorher sagen. Die ganzen Miyazaki-Spiele lieben ihre Giftsümpfe. Und es gibt so viele Sümpfe, die vergiftet sind.
Ganz schlimm.
Wo werden die Spiele entwickelt? Gibt es in Japan so viele Giftsümpfe? Ich meine, ich habe schon von Sumpfgas gehört und so, aber...
Ja, nach der Verstrahlung... Nee, keine Ahnung.
Echt, in jedem von den Spielen. Und in Elden Ring gibt es, glaube ich, 6 oder so, mindestens.
Na gut.
Nee, aber ich kann unendlich meckern, aber trotzdem halt fantastisches Spiel. Sonst würde ich keine 90 Stunden damit verbringen und werde wahrscheinlich gleich weitermachen.
Dito. Ich freue mich jetzt auch schon weiter zu spielen, tatsächlich.
Das sind doch ein paar schöne Schlussworte für.
Schwierig, Elden aber Ring. Halt trotzdem. Im Endeffekt ein gutes Spiel und. Beziehungsweise ein kleines Schlusswort mag ich noch hinzufügen. Ich glaube, das war bei vielen so der Bloodborne-Effekt und ist jetzt bei mir nochmal so der Elden Ring-Effekt. Jetzt habe ich tatsächlich auch nochmal Lust, mir die Dark Souls-Teile anzusehen, weil ich habe Dark Souls 1 und 2 gespielt, kam aber nicht so richtig weit mit.
Okay.
Und ich glaube, das lag daran, dass ich die Spiele dann halt so gespielt habe, wie es nicht für mich richtig ist, weil es mir weniger Spaß macht dann.
Okay, ich verstehe. Ja.
Ich spiele Sachen zum Beispiel ohne Schild. Und ich dachte immer, Dark Souls wäre ein Spiel, wo man ein Schild haben muss. Und jetzt bei Elden Ring habe ich nie ein Schild benutzt und habe es auch selten gebraucht.
Erstaunlich, ich benutze es konstant.
Ja, jeder spielt das anders.
Ich rolle durch die Gegend wie coole Leute.
Ja, das machen die.
Ich mag halt, dass sie das neue Feature haben, dass du blocken kannst und dann direkt so einen starken Schlag danach machen kannst. Das ist eigentlich relativ cool. Im Gegensatz zum Parieren oder so. Also, finde, es hat für jeden dann was, wie man es spielen möchte.
Ja, es hat ein bisschen was übernommen hier von Sekiro. Es hat dieses Poise-Ding. Was halt auch bei meinem komischen Claymore ist, das eliminiert halt Poys von den Gegnern so schnell. Ich kann halt bei Bossgegnern 3 oder 4 Mal diese Critical Hits machen.
Okay, das ist cool. Das kann ich gar nicht.
Ja. Und ich weiß nicht, was da die Statistik ist, wo ich daran sehe, ob das eine Sache gut machen kann. Von daher finde ich irgendwie keine einzige andere Waffe, die das so gut machen kann.
Mhm.
Von daher, ja. Ich mag mein Claymore.
Na gut. Ihr seid also zufrieden mit Elden Ring. Das höre ich jetzt so raus.
Auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden
Fall.
Das ist gut. Dann,
Ich bin mal sehr gespannt, ob es da DLC geben wird.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, bei 10 Millionen verkauften Spielen bietet es sich an, noch mehr Geld zu machen
damit. Ja, und die ganzen anderen Dark Souls-Spiele, also zumindest die Dark Souls-Spiele, naja, aber Bloodborne auch. Die meisten Spiele hatten ja DLCs.
Ja.
Ich glaube, alles bis auf Sekiro eigentlich.
Ja.
Ja, Sekiro wurde, ja.
We will see.
Genau. Wenn unsere Zuhörer ebenfalls viel Spaß mit Elden Ring habt, dann erzählt uns doch von eurem tollsten Abenteuer in dieser, wie heißt die Welt eigentlich? Egal, erzählt uns von Elden Ring.
Lands Between. Ja genau, in den Lands Between.
Lands Between. Schreibt uns Feedback, Kritik an podcast@gamondo.de. Wir werden es lesen. Sag ich einfach mal so. Seid ihr heißt Erik.
Doch, werden wir auf jeden Fall.
dann bedanke ich mich bei euch beiden für eure Expertise, gerade im speziellen Fall von Elden Ring. Und ich werde morgen in diese Welt.
Bin dann mal sehr gespannt, was du dann ab nächste Woche sozusagen hast zu dem Spiel.
Ja. Ich werde berichten. Gut, dann sage ich auch danke und tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.